Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show DJ, Playlist-Kurator und Podcaster DJ Ron.
Yes, yes, y'all. Eine neue Folge Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast, ist zurück. Mein Name ist The Breed und kurz mal zur letzten Folge. Ich habe auf jeden Fall einiges an Feedback bekommen. Leute waren amüsiert über den Rant von Figup gegen das öffentliche rechtliche Mediensystem, gegenüber der Musikkulturförderung in Deutschland. Leute waren aber auch sehr interessiert, haben dem sehr zugestimmt. Leute haben das kontrovers dagegen geredet. Ich wollte nur sagen, ich finde es total cool, wenn es Sachen anstößt. Deswegen immer her mit dem Feedback dazu und den Meinungen. Ich bin da sehr interessiert. Lasst uns so einen Dialog damit auch gerne anstoßen. So, genug pathetischer Kram. Was geht sonst bei euch? Weiß ich nicht, könnt ihr mir nicht antworten. Ich kann euch nur erzählen, was bei mir geht. Ich bin immer noch am Arbeiten, produzieren neue Sachen, bin hart genervt von dem aktuellen Wetter, so ein bisschen, dass es irgendwie immer noch kein richtiger Frühling wird. Wann wird es mal wieder richtig Sommer und so, ihr wisst Bescheid. Nervt auf jeden Fall hart. Nichtsdestotrotz muss man weiterarbeiten. Wer sich schon mal Zeugnis angucken will, wie wir im Ostdeutschland immer gerne gesagt haben, dem empfehle ich mal die neuen Sachen, die ich mit dem Plusmacher gemacht habe. Da müssten jetzt schon so 2-3 Videos rausgekommen sein, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und am 20.04. zum 420 Day, passend zum Kush-Puffer Nummer 1, kommt die Platte Dope Man. Und wenn er das irgendwie feiert, wenn er es irgendwie geil findet, geht in den Shop, holt euch die Vinyl, holt euch das limitierte Tape und supportet einfach den Independent-Weg, den wir da jetzt einfach gehen. Es ist wichtig, Künstler zu supporten, auch wenn man selber vielleicht gar keinen Plattenspieler mehr hat oder das eigentlich alles gar nicht braucht, weil man ein Streaming-Abo hat, was wir alle haben und was alles total geil ist. Und ich will das überhaupt nicht missen und das ist auch jetzt kein Rant gegen Streaming-Services. Aber realistisch betrachtet bist du als Independent-Artist, und da spreche ich über ganz viele, gerade im Underground-Rap-Bereich, bist du einfach, selbst wenn du da irgendwie deine 500.000 oder 1 Million Streams oder was auch immer irgendwie im Monat machst, davon kannst du A, noch nicht wirklich leben und B, kannst du davon erst recht nicht noch irgendwie Videos bezahlen oder sonst irgendwas. Also es wird, die Fanbase wird einfach gebraucht wieder bei vielen Acts, die dann auch bereit ist, einen Artist über das Spotify-App-Abo hinaus zu supporten. Und das ist total geil, wenn Leute dann irgendwie einen Song 20 Mal in Dauerschleife hören und so, das ist alles cool, aber das reicht alles irgendwie trotzdem meistens nicht. So, das reicht für Leute, die in großen Playlisten stattfinden. Das ist cool für meine Instrumental-Sachen zum Beispiel, weil wir in vielen großen Playlisten stattfinden, wo ich sehr dankbar für bin. Aber es ist halt für Sachen, die zum Beispiel auf Deutsch sind und die, wo es dann nicht die riesengroßen Playlisten gibt und auch nicht so große Zielgruppen, es ist halt echt mittlerweile wieder wichtig, dass ihr in die Künstlershops geht, dass ihr da, wo die Marge auch günstig ist, weil wenn du heute irgendwie eine CD oder kein Mensch kauft mehr CDs, so, ich weiß gar nicht, wann ich die letzte CD gekauft habe, aber eine Vinyl kauft oder so und die irgendwie auf Amazon verkaufst, so, dann nimmt sich Amazon mittlerweile so einen riesen schweinischen Anteil dran, dass das einfach auch gar keinen Sinn mehr macht und die Herstellungspreise sind gestiegen und so. Also das jetzt nochmal kurz mein Appell an alle da draußen, und die meisten von euch sind wahrscheinlich selber Produzenten, sitzen im selben Boot, kennen das. Nebenbei ist man ja auch immer noch Konsument. Also wenn man was geil findet, geht los, supportet die Leute, kauft irgendwas, und wenn es am Ende ein beknackter Download ist, den man gar nicht braucht, aber irgendwie einfach, um da irgendwie ein bisschen mehr Geld als die paar Mini-Cent, die beim Streaming rumkommen, dem Künstler vielleicht zu geben. Oder eine Konzertkarte. Geht natürlich auch auf Konzerte, ist auch was. Aber genug davon. Das war, glaube ich, das längste Intro, was ich jemals gemacht habe. Ich verspreche, dass ich beim nächsten Mal weniger quatschen werde. Kommen wir zum heutigen Gast. Ja, er und ich, wir kennen uns schon, Länger als wir beide wollen wahrscheinlich, könnte man sagen. Also ich würde, wir können das kurz nochmal Revue passieren lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er heute da ist. Der liebe gute DJ, warte, ich muss das richtig, DJ Ron, das, aus dem wunderschönen Karl-Marx-Stadt. Heutzutage Neudeutsch Chemnitz. Ja, DJ der ersten Stunde oder zumindest mal der anderthalbten Stunde, würde ich sagen.
Zweite Stunde.
Aber sei es drum. Auf jeden Fall schon ewig dabei. Wir reden gleich mal drüber, wie das alles angefangen hat. Auch Produzent gewesen, muss man sagen. Ja. Bist da leider nicht mehr aktiv, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber ich habe in einem Buch gelesen, was ich im Urlaub gelesen habe, und zwar das Kannst du uns hören, hieß das, genau, ne? Dieses
Könnt ihr uns hören,
so rum heißt es. Ne? Ja. Ich habe das lange vor mir hergeschoben und habe so gedacht, ach, jetzt so ein Deutschrap-Buch und braucht man das und so. Und dann hat es mir jemand zum Geburtstag geschenkt. Und dann habe ich es im Urlaub gelesen und es ist super geil, weil es eben nicht so jetzt kommt schon so ein Journalist und schreibt über Deutschrap und geht das so durch, sondern es ist alles O-Töne, die aber so gut kollagiert sind, möchte ich sagen. Also es ist eine Collage von O-Tönen von Leuten, die also Rappern, Musikern, auch Journalisten, Produzenten, DJs, Breakern, alles Mögliche. Leute, die man irgendwie alle kennt, auch mal Leute aus der zweiten Reihe, so Manager, Labeltypen und sowas. Und jeder erzählt im Prinzip nur etwas. Und das wird aber so gut zu einem Storyfaden zusammengefügt, dass es echt ein sehr, sehr lesenswertes Buch ist. Ich fand's richtig cool. Hat mich auch nochmal so ein bisschen in meine Jugend zurückgeholt. Also wer irgendwie, sag ich mal, mit den Mitte 90ern, Ende 90er, Anfang 2000er zu Hip-Hop gekommen ist, der kann damit auf jeden Fall super was anfangen, und für alle anderen, dann holt man so ein bisschen was nach. Und in diesem Buch, darauf wollte ich hinaus, gibt es diesen Satz von, jetzt sagst du mir, wer ihn gesagt hat, weil ich es nicht mehr weiß, dass der der beste Deutschrap-Beat von DJ Ron.
Das hat Chobby gesagt.
Das hat Chobby gesagt.
Genau. Chobby von den Massiven hat das in dem Buch als Zitat mit abgegeben. Genau.
So, und da ging es um Bounce, also schon mal,
den Bounce mit uns Beat.
Genau, da geht es um den Bounce mit uns Beat von Tiefler und Shalil. So, jetzt hängt die Latte natürlich ziemlich hoch, aber wisst ihr erstmal, wer hier am Start ist. DJ Ron, wie geht's dir?
Ey, mir geht's gut und ich freue mich, in einem Podcast zu Gast zu sein, dass wir jetzt über diesen Weg mal wieder quatschen können. Das freut mich sehr.
Tatsächlich, ja. Lass uns mal überlegen, seit wann kennen wir uns? Warte mal, wann habt ihr angefangen? Erstmal Flatline Tapes gab es damals, ne? Es war ein tatsächliches Kassetten-Mixtape, ein Mischkassetten Vertriebsverbund für Mischkassetten auf Tonträgerkassette. VEB Mischkassette Chemnitz.
Naja, VEB war es nicht mehr, es war dann tatsächlich nach der Wende, und es war eigentlich nur ein Weg, den man sich so als DJ überlegt hat, wie schafft man das, nationale Aufmerksamkeit zu bekommen, seinen Namen bekannt zu machen und natürlich auch mega Bock, eben Sachen zu mixen als DJ, den man da hatte. Und damals gab es die Mixtapes, die man da so aus New York mitbekommen hat, auch mitgeschnittene Radioshows und sowas. Und das war halt mega inspirierend, das auch zu machen. Und dann haben wir halt gedacht, lass es doch gleich irgendwie mit einem Label beginnen, weil wir waren irgendwie eine kleine Crew. Dann kann jeder darüber irgendwie Mixtapes veröffentlichen. Und so haben wir dann Flatline Tapes gegründet und so die ersten Mixtapes gemacht.
Wann war das? Also wann, weißt du es noch?
Also das war 96, haben wir sozusagen das Label gegründet, also das heißt gegründet, ne? Also man ist jetzt nicht damals mit großen Anwalt und Notar losgegangen, sondern man hat einfach gesagt, ey, das heißt jetzt Flatline Tapes, und darüber veröffentlichen wir einfach Kassetten. Und ich habe dann versucht, die in deutschlandweit in die Läden zu bringen. Also erstmal natürlich nur lokal, dann ist man irgendwie nach Dresden und Leipzig gefahren und hat das in Chemnitz in die Läden gestellt, aber dann habe ich das Telefon in die Hand genommen und habe alle möglichen Recordstores in Deutschland angerufen und habe gefragt, ey, könnt ihr die Tapes reinnehmen, geht auch auf Kommissionsbasis und so, wir schicken euch die zu. Und so hat man dann eben die Mixtapes in den jeweiligen Städten platziert.
Also sozusagen independent und self-made to the fullest, so, ne? Also noch richtig mit 90er Hip-Hop-Vibe. Niemand macht das für, niemand macht das für uns, also treten wir einfach selber die Tür ein.
Genau.
Das war auf jeden Fall so 96 war ja auch so die Phase, so, du bist ja unwesentlich älter als ich, aber ich weiß nicht, wie alt warst du damals ungefähr, als das, das war so Mitte 20, Anfang 20?
Ja, ja, Anfang 20, ne, so, ja. Man hat schon, ja, 20 war das, 2021 ging das los und ja, eigentlich schon so nach der Schule, ne, also ich war 18, hab dann überlegt, ob ich jetzt noch studiere, dann musste ich aber noch so ein Jahr Zivi machen und dann habe ich eigentlich angefangen zu sagen, ey, ich mache mich jetzt selbstständig und bin DJ und verkaufe Mixtapes. Das war mein Businessplan damals.
Großartig. Ja. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass die Dinger überall waren. Also als Ostdeutscher natürlich sowieso. Also die gab es bei uns. Wir hatten 19 Plattenladen des Sure-Shot. Bei uns in Halle. Da standen die auf jeden Fall rum. Es gab dann damals auch noch diverse andere Klamottenläden, wo dann auch immer so eine kleine Ecke Tapes, genau, und lokale CDs verkauft wurden. Und da waren die immer am Start. Ich habe auf jeden Fall einige gehabt. Und das war das erste so richtig irgendwie, also, einfach das einzige auch aus Ostdeutschland, was irgendwie so ein nationalen Flavor hatte, was irgendwie auch das Gefühl hatte, okay, das spielt so komplett neben den ganzen westdeutschen VÖs und damals war man ja irgendwie als Ostdeutscher trotzdem noch so ein bisschen immer so ein Hinkefuß hinterher, was einfach die Styles und alles irgendwie so anging und das war irgendwie auf einem Level, wo auch Westdeutsche, zumindest, weiß ich nicht, musst du mir mal sagen, aber ich das Gefühl hatte, dass das für die irgendwie so genauso relevant war wie irgendwie ein DJ Tomic Mixtape aus Berlin oder ich weiß gar nicht, was es noch so für Tape-Labels gab. Aber dass das schon von Anfang an sehr, sehr professionell aufgezogen war, dass das, ich weiß gar nicht, was habt ihr da für Auflagen geballert damals? Was?
Ja, das war ganz unterschiedlich. Am Anfang natürlich wenige, aber es war dann so 1000, 2000, ne? Also eigentlich gar nicht so viel.
Ja, aber man muss es ja in die Zeit reinrechnen und es ist ja auch nur ein Mixtape und so, ne? Also.
Naja, das wurde ja auch kopiert, ne? Es gab ja keinen Kopierschutz zu diesem Zeitpunkt und ja, das hat man sich gekauft, dann hat man es einem Kumpel überspielt und so. Also die Reichweite war bestimmt größer als die Tapes, die wir da verkauft haben. Aber für uns war das eben wichtig, um als DJ da so eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man muss sich ja vorstellen, dass heutzutage was eine Spotify-Playlist ist oder, nee, eigentlich ist es nicht eine Spotify-Playlist, weil das falsch ist. Damals gab's, die Musik war ja noch nicht so, nicht jeder hat jede Platte gekauft. Das heißt, die Mixtapes waren dazu da, Musik neu zu entdecken. Das heißt, da hat man erst irgendwie gecheckt, ah, es gibt ein neues Mobb Deep Album oder check mal den Helter Skelter Album Track, den habe ich gar nicht auf dem Schirm, vielleicht höre ich doch nochmal das Album rein. Und wir hatten auch Exclusives teilweise aus Deutschland und so. Das heißt, man hat dort eben Musik entdeckt und es ging vielleicht gar nicht so sehr auch darum, was man da für ein DJ ist, sondern es ging auch viel darum, um Musik neu zu entdecken. Wenn man das in einer guten Form präsentiert hat, dann haben die Leute das halt eben gemocht und haben die Tapes gekauft. Und das war auch so der Gedanke dahinter, hinter dem Label, dass man selbst so eine gewisse Qualität, so einen Qualitätsanspruch hat und dass die Leute wissen, wenn über Flatline ein Tape rauskommt, dann kann ich das kaufen, weil das eben eine gewisse Qualität hat. Und das deswegen, wie du schon sagst, hatte ich auch das Gefühl, dass das jetzt gar nicht so wahrgenommen wurde, als da kommt ein Label aus Ostdeutschland oder so, sondern dass es eben von Anfang an schon über unsere regionalen Grenzen auch hinaus wahrgenommen wurde.
Mhm. Auf jeden Fall, ich kann mich, also es gibt so bestimmte Tracks aus dieser Zeit, die da rauskamen, die ich tatsächlich dann da das erste Mal gehört habe, die für mich immer noch, wenn ich sie heute höre, ich sozusagen immer noch weiß, oh, an der Stelle kommt jetzt eigentlich viermal ein Backspin.
Ja, stimmt. Das stimmt, ja. So, ja, es gibt auch heutzutage noch Menschen, die mir dann schreiben, so über Facebook oder Instagram und sagen, ey, ich habe damals das Tape gehört und es ist jetzt natürlich kaputt oder ich habe kein Tape-Deck mehr. Kannst du das irgendwie nochmal, gibt's das irgendwie nochmal digital? Kannst du mir das schicken? Weil ich verbinde damit halt so eine gewisse Zeit, ne?
Ja. Also auf jeden Fall damals kann ich dir nur sagen, als 96, ne? Also so als wirklich mitten in der Schule Anfang pubertierender junger Mann oder mitten in der Pubertät steckender junger Mann, war das auf jeden Fall was, was man total wahrgenommen hat. Und ihr hattet da schon echt so einen Status auch bei allen anderen, auch jungen DJ-Anwärtern und so, die dann halt, die ich so kannte aus meinem Kreis. Das war auf jeden Fall so ein Stempel, ne? Okay, das ist ein Flatline-Tape so und die sind krass. Und auch so das Ganze drumherum, ne? Mein Vater hat damals in Chemnitz gewohnt und deswegen war ich öfter mal in Chemnitz und war dann auch immer mal auf so Partys, weil lustigerweise der Onkel vom Jalil, das war von Tiefler und Jalil, der Rapper, wo du dann diesen legendären Bounce mit uns produziert hast, der war der Chef von meinem Vater. Oder die haben so einen Laden zusammen gegründet und dann haben sie das irgendwie wieder auseinandergemüselt und er war dann, was auch immer. Auf jeden Fall haben die zusammen gearbeitet und daher hatte ich irgendwann mal so einen Kontakt zum Tino, also zum Jalil, Grüße an der Stelle auch. Und war dann öfter mal auch auf so Partys über so Gästeliste mal eingeladen, so, ne? Da hat dann so der, musste dann Jalil wahrscheinlich sagen, hey, kannst du mal hier von dem kleinen Jungen, kannst du von dem? Er war aber immer nett und höflich und hat das immer gemacht und hat auch immer Hallo und mich kurz irgendwie vorgestellt und so. Für mich war das halt total geil, weil man so plötzlich bei den coolen Jungs irgendwie war aus Ostdeutschland und sich das reinziehen konnte. Und da waren so einige Konzerte im Kraftwerk, weiß ich noch, und das erste Splash auch und dann Gravediggers Konzerte und so. Und das hat, und ihr wart da immer irgendwie so, immer mit am Start. Ihr wart immer die DJs, die da aufgelegt haben. Ihr habt immer die Vorgruppe gestellt oder was auch immer, ne? Also es war immer irgendwie so ein Ding, wo ihr am Start wart. Und das war auf jeden Fall schon auf einem sehr, sehr professionellen Level, weil die Konzerte waren viel größer, als ich das kannte aus Halle. Die Jams waren viel größer, die Leute, die da hinkamen, waren viel größer. Ihr wart offenkundig auch schon völlig connected mit diesen ganzen, mit der Berliner KMC-Click und all das so, ne? Also diese ganzen Leute, die damals irgendwie cool waren, da wart ihr offenkundig schon total connected mit denen. Und dann bin ich Jahre später mal, ich weiß nicht, wann das war, muss so um die Jahrtausendwende gewesen sein, da ist auf jeden Fall schon das erste Album von Tiefler und Jalil rausgekommen. Ich glaube, so um die Zeit. Da war ich einmal bei euch im Büro. Warum, weiß ich gar nicht. Da hattet ihr ein Büro in der Schönherr-Fabrikhalle. Genau.
Ja.
Und das war halt so, das war so völlig Endlevel für mich. Ich bin dann da so hingekommen und das waren so irgendwie zweietagig und alle hatten so verglaste Büroräume und es waren aber alles so coole Leute mit Cappies und Hoodies und so. Und das kannte ich halt aus unserer Stadt irgendwie gar nicht, dass es quasi so eine Infrastruktur auch jobtechnischer Art gegeben hat, die nur durch Hip-Hop-Musik irgendwie am Leben gehalten wurde. Das war sicherlich ein Büro aus Splash und ihr als Label und dann hatte Jalil, glaube ich, seine Handelsagentur noch da drinne und keine Ahnung. Aber es wirkte irgendwie alles total, wow, krass, die Jungs sind hier echt ein Movement und die wollen hier was zusammenreißen. War das so oder ist das einfach so passiert oder
Nee, also es ist jetzt, ich glaube, dass das sind halt viele positive Dinge irgendwie passiert, die da zusammengespielt haben, dass das dann dazu geführt hat. Ne? Also aus dem Mixtape-Label war dann der nächste Schritt, da gab es dann eben bei uns Tiefler und Jalil, die wollten wir rausbringen, also haben wir ein eigenes Label gegründet, auch so ein bisschen, sag mal, die Not zur Tugend gemacht, weil das Demo-Tape, was wir rumgeschickt haben, kam jetzt noch nicht so gut bei den Labels an und da hat sich noch keiner sozusagen dafür interessiert. Dann haben wir gesagt, wir nehmen das selber in die Hand, haben dann mit Groove Attack im Vertrieb die erste Tiefler und Jalil EP rausgebracht. Und dann
das war Streckenabschnitt,
war noch,
ne?
Das war Streckenabschnitt.
Aber genau, da waren dann auch schon krasse Features drauf für die damalige Zeit.
Genau, da hatten wir dann Eisfeld, Jan Delay, Sammy Deluxe, Curse. Und das waren eigentlich schon so die krassesten Namen zu der Zeit auch, ne? Das heißt, wir haben dann schon so ein bisschen auch einen guten Aufschlag gehabt mit der EP und dann waren auf einmal auch Labels wieder interessiert. Aber worauf ich hinaus wollte, dann parallel hat sich das Splash gegründet, was ja auch aus unserer Crew entstanden ist. Das heißt, man hat dann eben die Möglichkeit gehabt, weil man so viele Unternehmungen hatte, ein Büro zusammenzunehmen überhaupt, ne? Und dann war dann eben Splash, Flatline Records, Tiefler und Jalil, Flatline Tapes gab es ja auch noch, die dann später so ein bisschen auf CD auch vertrieben wurden und so. Und da hat man dann die Möglichkeit gehabt, eben so ein Büro zusammenzunehmen.
Mhm. Aber es ist halt einfach, es ist super cool, dass das alles zusammen funktioniert hat, ne? Also dass da nicht, dass jeder verstanden hat, dass die Möglichkeit, die ich hier jetzt aufmache, zum Beispiel indem ich ein Festival mache, ja, mhm, was irgendwie am Ende zum größten Hip-Hop-Festival Deutschlands geworden ist, relativ schnell auch, und ein legendäres Festival geworden ist, dann gleichzeitig auch zu sehen, okay, das ist eine Möglichkeit, wo ich auch mein Record-Label, sprich meine Künstler positionieren kann und die dort auf eine Art und Weise groß exposen kann, die ich vielleicht sonst auf einem Festival gar nicht gekriegt hätte. Und gleichzeitig kann ich die DJs, die bei uns am Start sind, dort irgendwie gut in Szene setzen, was wiederum dafür sorgen wird, dass dann die Booking-Agentur auch wieder die DJs besser in andere Clubs verbuchen kann. Also das war einfach eine super gut funktionierendes Mikrosystem, nenne ich mal das Ganze. Mhm. Was aber auch nur funktioniert, wenn man da auch zusammenarbeiten will, ja, und jeder auch versteht, dass er mal was gibt, dafür aber auch wieder an der anderen Stelle was bekommt, weil das war jetzt ja keine große Gemeinschaftskasse, in die jetzt alle eingezahlt haben, sondern das war ja schon irgendwie ganz separate Unternehmungen.
Ja, ja, genau. Und das hat, wie du schon sagst, hat gegenseitig alles auf alles eingezahlt, ne? Also auch wenn Tiefler und Jalil unterwegs waren, hat man da Kontakte gemacht, oder wenn man als DJ unterwegs war, hat man Kontakte mit in dieses Netzwerk gebracht, woraus auch sowas wie ein Splash dann am Ende des Tages entstehen konnte. Und gleichzeitig war in der Anfangszeit Tiefler und Jalil als Band, der auch so ein bisschen Botschafter des Festivals, ne?
Ja,
die haben dann auch auf allen möglichen Jams in von Ost bis West und Nord bis Süd gespielt und darüber natürlich auch irgendwie das Splash Festival repräsentiert und ja, so hat sich das wirklich alles gegenseitig so ein bisschen unterstützt.
Mhm. Wir sind dann irgendwann mal zusammen, weil man natürlich an dir nicht vorbeikommt, dann haben wir auch angefangen aus unserer Stadt heraus so ein paar Veranstaltungen zu veranstalten. Mhm. Und dann ist man natürlich darüber zusammengekommen und dann sind wir mal unterwegs gewesen, weiß ich, auf so eine MC Mastership Tour hieß es noch. Kannst du dich da dran erinnern?
Ah, ja, ich kann mich erinnern. Das war so ein Rap-Battle oder?
Genau.
Das war schon ein klassisches Rap-Battle sozusagen. Das war in mehreren Städten irgendwie in Deutschland.
Genau.
Und das hast du moderiert auch und gehostet.
Genau.
Und ich habe dann, glaube ich, bei ein, zwei Stops da irgendwie mal aufgelegt.
Genau. Und du hast dann da bei, ich weiß nicht mehr bei welchen Stops überall, aber auf jeden Fall, ich kann mich noch an Hannover erinnern. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Und an so legendäre Autofahrten, Roman war da noch mit.
Ja, Roman, Shoutout an Roman, Freund von mir, genau.
Grüße an Roman. Das war dann so, da sind wir dann das erste Mal gemeinsam unterwegs gewesen. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass du so nochmal so ein, auch schon wieder so ein Schritt weiter in der Wahrnehmung von was ist cooler Hip-Hop und was nicht. Ich kann mich so an eine Szene erinnern. Da ging es darum, dass ich irgendwie als Anfang, ne, ich glaube, Oli Bagno war noch mit dabei. Siehst du, Oli Bagno ist auch noch mit gewesen.
Ja, Shoutout Oli Bagno.
Und der hat da auch noch den Live-Act sozusagen gemacht. So. Und ich habe dann, glaube ich, angefangen und habe am Anfang irgendwie so einen Freestyle gekickt, so um die Leute erstmal warm zu machen und so. Und da habe ich gesagt so, ja, hier kannst du mir bitte den Ugly Duglin Beat auflegen von Just a Little Samba oder so. Und der erste Satz war so, boah, Alter, echt so, das ist so wack, Alter. Und da wusste ich so, okay, warte mal, ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte so, hey, der ist doch groovy, da kann man cool drüber rappen, der macht gute Laune, so, was geht so. Aber für mich war das so, nee, die sind nicht cool. Und da wart ihr schon so ein Level einfach weiter, was Coolness anging. Ich weiß nicht, was dann sozusagen da die coolen Varianten waren. Da wart ihr wahrscheinlich schon eher so auf, keine Ahnung, Jada Kiss und whatever, so, ne? Aber das fand ich lustig. Daran kann ich mich noch gut erinnern.
Geil, finde ich lustig, dass, was du sozusagen da, davon noch in Erinnerung hast. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, aber es war tatsächlich so, dass wir damals so die den Sound, den da so Jurassic 5, Ugly Duckling, ich würde aus heutiger Sicht, würde ich das sagen, ja, legitim, dass das gibt und cool. Ich fand es halt damals immer so rückwärtsgewandt, weil das eben so, die haben da teilweise auch gerappt wie Sugar Hill Gang und das war so das Coole daran, dass die jetzt nicht mehr rappen, wie man eben in den 90ern oder in den 2000ern gerappt hat, sondern dass die gerappt haben, als wären es irgendwie The Furious Five. Und das völlig legitim, dass man das cool findet und auch, aber ich habe es irgendwie so rückwärtsgewandt empfunden, weil ich dachte, es gibt so viel geiles, freshes, neues Zeug. Ja. Warum sollte man jetzt irgendwie Jurassic Five oder Ugly Duckling hören? So, das war so meine Empfindung mit diesen Liedern.
Ja, aber das ist witzig, ne? Weil das natürlich, das entspricht halt dem Mindset eines Anfang Mitte 20-Jährigen, der natürlich irgendwie immer was Neues will. Und wenn man jetzt so vielleicht mit gesetzterem Alter, findet man dann vielleicht auch, weiß ich nicht, manche Sachen cool, die sehr rückwärtsgewandt sind, weil man irgendwie darin was entdeckt und denkt so, ah, es ist zwar rückwärtsgewandt, aber irgendwas daran ist wieder neu und das finde ich irgendwie vielleicht fresh. Also es gibt ja viele Sachen, die so rückwärts...
Wobei ich, das ist irgendwie was ich mir eigentlich immer erhalten habe, so diesen Drang danach, das Neue zu entdecken und das Neue zu verstehen. Warum klingt das eben jetzt nicht mehr wie 1995 oder 1985, sondern warum klingt halt Lil Uzi, wie er klingt oder Yeet oder wer auch immer.
Ja.
Einfach das zu verstehen, treibt mich immer noch an und ich lasse mir eigentlich wenige so Nostalgie-Momente zu. Also ich mache das schon, dass ich so irgendwie alte Sachen mal anhöre, aber irgendwie dann bewusst mit dem irgendwie, mit dem Wunsch danach jetzt so ja, mich vielleicht auch an alte Zeiten zu erinnern oder eben mal so ein altes Album zu hören.
Ja.
Aber das heißt, ich bin immer noch so.
Nein, das ist rückwärts gewandt. Das war quasi damals schon so und das ist auch gut, weil das ist die einzige Möglichkeit, auch im Spiel zu bleiben. Auch mit zunehmendem Alter dran zu bleiben am Geschehen als DJ, als Kurator, was auch immer. Du machst ja viele Sachen. Dann lass mal kurz reden. Deine hauptsächliche Tätigkeit als Produzent hat sich im Prinzip konzentriert auf die Produktion auf Flatline Records, richtig? Gibt's jetzt noch großartige Ausflüge? Gab's da, glaube ich, nicht so wirklich, ne? Also hier und da mal ein Remix vielleicht, aber...
Ja, wir haben schon Beats rumgeschickt, so. Es war auch schon ein bisschen das Ziel, eben auch die Beats auf nationaler Ebene irgendwie unterzubringen auf großen Produktionen. Aber das hat man, also jetzt ehrlicherweise habe ich das jetzt nie so wirklich geschafft. Am Anfang habe ich natürlich so viel in-house produziert. Also das hat man hat für Tiefler und Jalil produziert. Dann gab es eben, keine Ahnung, Song Wo Curse mit dabei war. Für Italo Reno und Germany habe ich mal was produziert. Oder für Akro mal einen Remix von Sido gemacht für die Fuffis im Club CD auf der B-Seite sozusagen. Gab es dann Glashoch-Remix von mir. Und ja, das war es dann eigentlich schon. Man hat dann schon noch irgendwie viel rumgeschickt. Aber es war auch eine ehrlicherweise eine Scheißzeit, um so Beats zu positionieren, weil man hat kein Geld dafür bekommen oftmals. Es gab dann auch so Situationen, wo Schuster irgendwie seine Beats-CD rumgeschickt hat und dann sind auf irgendeinem Album irgendwelche Beats von ihm aufgetaucht. Niemand hat irgendwie sich gemeldet. Die waren einfach so im Rough Mix, wie er die geschickt hat und da wurde drüber gerappt und dann stand dann im Booklet Beat bei Bitte melde dich. Das war jetzt so ganz konkret.
Wo war das? Bei wem war das?
Das war Chanel von The Force. Ich glaube, der war damals bei Deluxe Records sogar gesigned und hatte eine Solo-Platte draußen und hat dann so, ich glaube, zwei Beats von Schuster verwendet und hatte dann in dem Booklet von der CD stand dann einfach nur Beats bei Bitte melde dich.
Also gab es aber danach auch kein Geld noch mehr dafür, ne? Nachdem sich dein Schuster gemeldet hat.
Weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, es war auch eher so ein, vielleicht war es auch eher ein Mixtape, Mix-CD, so Album, Mixtape-Ding war das irgendwie. Naja, und das war so eigentlich auch so ein bisschen der Tiefpunkt für mich, wo ich dann gemerkt habe, okay, ja, macht das jetzt Sinn, ne, da irgendwie weiter seine Zeit zu investieren, in was, wo man weder wertgeschätzt noch finanziell verdient daran.
Ja, man muss ja sagen, also um die Geschichte vollständig zu erzählen, ne? Also so wie ich das zumindest wahrgenommen habe und auch dann Erzählungen bekommen habe. Ne? Ich habe ja dann auch viel mit Jalil zusammengearbeitet, auf Merch-Store-Ebene und so. Viel gelernt von dem jungen Mann. Das ja gerade so 2000er-Wende, ne? Es kam das Interview-Album. Das war im Prinzip noch ein Album, was sicherlich die Erwartungen gut erfüllt hat und was auch ein super Standing für Tiefler und Jalil gebracht hat. Ne? Da waren so Sachen drauf wie Beats mit Raps, postwendend, so Sachen, die auch so, sage ich mal, national einen gewissen Erfolg hatten. Und auch im Osten waren die Jungs sowieso am Start. So, ne? Da haben die auf jeden Fall auch, die haben auch ein, zwei Mal, habe ich die dann gebucht gehabt nach Halle und die haben immer abgerissen. So, ne? Die Leute kannten die Sachen. Und dann gab es dieses zweite Album, Direkt neben dir hieß es. Und da, die Geschichte geht ungefähr so, du musst sagen, ob sie stimmt, dass im Prinzip, das habt ihr rausgebracht bei der Warner, ne? Also Warner irgendwie noch. Ich glaube, die Firma gibt's mittlerweile gar nicht mehr, die das damals rausgebracht hat. Also die Warner gibt's noch, aber dieses Wea-Label glaube ich nicht mehr. Aber ist auch völlig egal. Also ihr habt so eine Flatline rausgebracht, aber im Prinzip war das ein Major-Label-Release.
Genau.
Ihr habt da auch einen sehr guten Vorschuss bekommen. Und dann hat irgendwie, dieses Album ist dann, da gab's schon auch so ein Soundwechsel ein bisschen, ne? Also während Interview noch, sagen wir mal, eher boombappig war, auch wenn das jetzt kein Jurassic 5 Sound war, ne? Aber es war schon, sagen wir mal, noch sehr in diesem doch klassischen Rap, auch die Themen und so, ne, Beats und Raps und so, das war alles noch sehr in diesem Hip-Hop-Kosmos. Und dann kam Direkt neben dir und die erste Single war Bounce mit uns, die ich immer noch finde, als ich diesen Beat gehört habe, das ist einfach ein Brett, das ist ein Clubbrett vom Herrn und es ist kein Wunder, dass das ein DJ produziert hat. Und ich finde, es gibt selten, oder damals zu der Zeit gab es selten Beats, die so einen amerikanischen Flavor hatten. Und da gehört Beats, da gehört direkt, jetzt Hammer, da gehört Bounce mit uns auf jeden Fall dazu. Das ist einer der besten Club-Beats ever aus Deutschland.
Dankeschön, danke. So. Ich kann dir auch gerne was dazu erzählen.
Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Was ist das in diesem Beat? Was ist das? Das Sample? Ist das gespielt? Diese Gitarre? Was ist das? Also ohne, ich weiß nicht, ist das geklärt? Wenn es nicht geklärt ist, sagst du halt,
es ist nicht geklärt. Ich kann es auch gleich sagen. Aber, ich habe in der Zeit, das habe ich glaube ich auch so ein bisschen angedeutet, wo wir vorhin schon über die Musik so die rückwärtsgewandt war. Eigentlich war das so eine Zeit, in der Deutschland sehr oft noch versucht hat, wie zu klingen wie ein Pete Rock oder wie DJ Premier. Ja. So, das waren so die Vorbilder. Ja. Und wir waren aber eben von dem Musikgeschmack waren wir schon auf Jay-Z-Alben. Wir haben halt oder Mace, so Bad Boy. Wir haben halt eher so versucht, oder ich vor allen Dingen habe versucht, meine Beats so klingen zu lassen, als wäre sie auf einem modernen Rap-Album aus dieser Zeit. Und das waren damals, die Innovation kam für mich halt von Neptunes, von Timbaland, von Swiss Beats. Das waren so Vorbilder und man hat halt eben nicht versucht, zu klingen wie ein Pete Rock oder ein DJ Premier zu dieser Zeit. Und dann habe ich mir eigentlich so ein bisschen auferlegt, jetzt nicht mehr zu samplen, weil ich dachte, man muss kreativer sein. Habe mir irgendwie einen Korg Triton gekauft und eine MPC und habe aber überhaupt keine Ahnung von Noten und von Musik, ne, und habe einfach versucht, da irgendwie ja aus dem, wie sagt man, aus dem Nichts heraus, also so, ich stelle mich jetzt da hin, habe so einen weißen Zettel und versucht daraus Beats zu produzieren. Und das ist mir aber halt am Ende des Tages sehr schwer gefallen, weil ich gar keine Ahnung von Melodien, von Noten und so weiter hatte. Und hab da ganz viel probiert und irgendwie gab es auch immer mal so ein paar Sachen, die ganz gut geklungen haben. Aber ich glaube, hab mir da so ein bisschen selber das alles schwer gemacht und hab mir eben verboten zu samplen. Und Bounce mit uns war irgendwie die Zeit, als so indische Samples total gerade hip waren. Es gab irgendwie von Timbaland, Big Pimpin, es gab Indian Flute, es gab von Eric Sermon mit
True Hurts, Addictive.
Genau,
True Hurts. Weißt du eigentlich, dass das dieses DJ Quick gemacht hat?
Ja.
Voll krass.
Und da hat man dann so gedacht, indische Samples sind gerade cool. und hat dann so ein bisschen, damals gab es noch so diese Download-Tools, so wie Emule oder Kaza und so. Und dann hat man da versucht, so indische Songs einfach einzugeben und runterzuladen. Und Shoutout an Kenny D, auch ein Produzent und DJ aus unserer Crew.
Der Goldjunge. Der
was?
Der Goldjunge.
Genau, der Goldjunge. Erster Beat, den er verkauft hat, gleich Gold gegangen. Und er hatte dann so dieses Ding, ja, bei Kassar immer Hum und Hamm einzugeben, weil dann hat man mit diesen zwei Begriffen hat man immer indische Lieder gefunden. Und darüber habe ich dann auch irgendeinen so indischen Song gefunden. Und das ist so einfach, ja, ein Eintaktloop aus diesem indischen Song, den ich da benutzt habe. Und das ist so ein Beat, der mir total leicht gefallen ist und total so, oh, komm, jetzt loop ich das, dann mache ich noch ein bisschen ein paar Drums und noch ein paar Synthes hier und da und dann fertig. So, das war, und bei allen anderen Beats habe ich immer schwer getan. Und das war so wirklich ein Ding, wo du sagst, oh, geil, jetzt habe ich schon wieder gesampled, okay, aber war irgendwie ein kreatives Sample, würde vielleicht nicht jeder drauf kommen. Hab das geloopt, hab das gemacht, nachts fertig gemacht, nächsten Tag zu den Jungs ins Studio gegangen, ey, geil, sofort aufgenommen. Also es war so ein Ding, was einfach mit einem Schnips alles so total easy funktioniert hat. Und das ist, glaube ich, eben auch so dann die Magie des Tracks. Die ist ja nicht sonderlich anspruchsvoll, der Beat, aber eben irgendwie hat es da geklappt.
Nein, aber der groovt einfach. Der hat so,
genau.
Ne? Naja, voll. Auf jeden, also wie gesagt, krass, ein indisches Sample. Ich hätte gedacht, dass es irgendwie, dass es irgendeine Funk-Gitarre irgendwo her und keine Ahnung.
Nee, das ist wirklich ein indisches Sample und wenn du den hörst, das hat man dann auch irgendwann rausgefunden. Ich glaube, im MC-Forum hat das dann jemand das Original-Sample rausgefunden. Ich müsste jetzt auch selber nochmal schauen, wie das heißt.
Du kannst es mir nachher mal schicken.
Ich schick's dir dann nachher mal.
Nach dem Podcast. Genau, dann kam die Nummer raus und alle bei der Plattenfirma waren wohl irgendwie gerade so völlig auf dem Deutschrap-Hype unterwegs, also bei der Major-Plattenfirma, weil ihr auf demselben Label wart wie die Massiven Tönen. Und die hatten gerade irgendwie, und Seed auch noch, und die hatten gerade Cruisin draußen. Und es kam irgendwie wohl, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Wochen vorher oder so, kam es raus, ging irgendwie auf 1 oder mindestens auf zwei.
Ich glaube sogar noch vier, aber das war damals, also Single Charts war für Deutschrap eigentlich unerreichbar zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Selbst Albumcharts waren das nie so krass. Da gab es dann eben Freundeskreis oder Fanta 4, Fettes Brot, die haben schon große Charterfolge gehabt, aber Single Charts war eigentlich immer irgendwie noch ein Tabu für Deutschrap und Cruisin, also jetzt mal von Dida, wenn man jetzt mal Dida vorlässt, ne? Aber Cruisin war dann, ich weiß es nicht, ob es 4 oder 2, aber auf jeden Fall war das ein mega Single-Erfolg und das Video lief hoch und runter und ja, man hat natürlich schon so, glaube ich, als Label hat man so erhofft, dass jetzt Bounce mit uns irgendwie das nächste Cruisin sein kann, ne? Die Gedanken hat man sich schon gemacht. Ist es dann nicht geworden und damit ist das Album auch so nach zahlenmäßig natürlich gefloppt.
Ich hatte irgendwie die Geschichte gehört, dass es wohl tatsächlich sowas gab wie, wir sind jetzt auf Platz, ich weiß nicht, ihr seid irgendwie eingestiegen auf Platz 80, 83, 84, 86 oder weiß ich nicht, irgend sowas, bei die Single-Charts und es war irgendwie 2 oder 3 Plätze zu niedrig, um bei Viva in die nächste Rotation zu kommen.
Genau, ich glaube, wir sind irgendwie 61 oder 62 eingestiegen und wenn man Top 60 ist, dann hätte man irgendwie so 1, 2 Viva-Shows machen können. Man hätte wahrscheinlich auch zu Stefan Raab gehen können. Das waren damals so richtige Indikatoren. Wenn man jetzt bei Stefan Raab war, wusste man, der Song ist in der nächsten Woche irgendwie 20 Chartplätze höher. So, das war Insider-Musikindustrie-Wissen. Das war einfach so. Und das, wenn man eben wahrscheinlich so den nächsten Schritt hätte machen können, mit irgendwie noch krasseren Viva-Shows oder bei Stefan Raab auf der Couch zu sitzen, dann wäre das vielleicht noch irgendwie einen Schritt weiter gegangen. Aber letztlich hat's ja irgendwie nicht mit dem Publikum resoniert. Man hätte wahrscheinlich...
Ja, es war einfach zu früh. Ja. Ihr wart einfach zu früh. Ein bisschen mehr rückwärtsgewandtes Ugly-Duggling-Denken.
Hätte uns weitergeholfen. Ja, es kann sein, ne? Aber... ja,
Deutschland ist ja auch nicht bekannt dafür, so wahnsinnig progressiv in seinem Musikgeschmack zu sein, vor allen Dingen, wenn es coole Musik angeht.
Es war ja auch gar nicht wahnsinnig progressiv, es war wahrscheinlich einfach, es war damals auch noch ein bisschen verpönt inhaltlich, ne? Es ging ja immer irgendwie auch um Texte zu diesem Zeitpunkt, es waren Texte ganz wichtig und es war einfach nur so ein Larifari-Clubtext, der jetzt irgendwie nichts Großes Inhaltliches transportiert hat. Und das war, glaube ich, auch zu dem Zeitpunkt schon noch so ein bisschen ungewohnt und auch verpönt, so, weil man jetzt irgendwie ein Lied über einen Clubabend gemacht hat. Es war in der Hip-Hop-Szene nicht so wirklich gut angesehen und ja, heutzutage ist es halt Standard, dass man...
Ich wollte gerade sagen, heutzutage ist es, damit wäre auf jeden Fall Modus Mio, here we go, so.
ja, wer weiß.
Das, und dann muss, kommt natürlich noch hinzu, dass auch, das war so 2000, hilf mir mal.
Zwei. 2002
war das genauso. Das war natürlich auch das... genau der Zeitpunkt, wo dann das erste Mal Deutschrap so richtig reingeschissen hat, so verkaufszahlentechnisch, ne? Und ganz viele Acts da so ein bisschen unter die Räder gekommen sind, die vorher vielleicht auch gerade noch große Vorschüsse kassiert haben und sowas, ne? Und dann oft die Policy wahrscheinlich auch war so, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und man dann, ich weiß gar nicht, habt ihr überhaupt noch eine zweite Single gemacht von dem Album?
Es gab noch eine zweite Single, die war sogar auch von mir produziert, gut aussehen, war der Plan. Das war, also wir sind damals, man muss sich das so vorstellen, ne? Wir hatten ja dann irgendwie Budget von Warner bekommen und haben eben die Platte produziert und sind dann auch nach New York.
Ja, ihr seid nach New York zum Mastern gefahren. So. Das ist
also wir sind sowieso schon sozusagen zum Mastern dahin geflogen. Und dann sind wir aber auch das erste Mal zum Mischen dahin geflogen. Und die beiden Singles, die wir vom Album machen waren Gut aussehen und Bounce mit uns. Und es waren zwei Beats, die von mir produziert wurden sozusagen. Und es war dann für mich mega krass zu sagen, ey, wir fliegen jetzt nach New York. Wir gehen da ins Avatar Studio und da sitzt Axel Niehaus, der schon für Foxy Brown, Biggie, The Roots oder so abgemischt und gemastert oder abgemischt hat. Und haben dann in einem New Yorker Studio so die zwei Beats von mir gemischt und die zwei Songs. Das war natürlich richtig crazy für mich. So wow. Ne? Das war damals einfach nicht üblich. Und
hast du das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwie was ganz anderes passiert ist? Oder klang es am Ende jetzt gar nicht so viel anders?
Ich habe nicht so viel Ahnung von jetzt ganzen Misch- und Mastering-Vorgängen, aber was auf jeden Fall was so mindblowing war in dem Moment, wir hätten das relativ statisch gemischt. Das heißt, wir hätten irgendwie die Einstellung für alle Kanäle gefunden und Kompressoren, was auch immer, alles gemacht. Und was ich dann neu entdeckt habe oder neu verstanden habe, dass die eben Rides gemacht haben. Das heißt, die haben ein großes SSL-Board da und der hat das... Den Track dynamischer gemacht. Das heißt, der hat dann eben mal nach 2 Minuten die Snare ein bisschen lauter gedreht. Also es gab den ganzen Track über waren dynamische Rides. Das heißt, es war nie statisch. Die Snare ist jetzt bei 2 dB und dort bleibt die stehen, sondern die wurde halt immer ein bisschen lauter gemacht, am Ende ein bisschen leiser gemacht und so. Also alles wurde so dynamischer gemacht. Das heißt, auch das Sample wurde mal lauter, mal leiser gemacht, so über diese Rides. Das heißt, man hat dann direkt, wenn das der Durchlauf war, dieser Beat durchlief, hat man so gesehen, wie diese Kanalfader von den einzelnen Kanälen sich so bewegt haben. Das waren halt diese Rides.
Okay.
Und das weiß ich, ob man das heute noch so macht, wahrscheinlich nicht.
Heute würde man die wahrscheinlich, macht man das halt automatisiert im Rechner.
Ich weiß ja nicht, ob das sozusagen heute noch ein normaler Vorgang ist, so das dynamisch zu machen, oder ob heute einfach geht's ja nur um Loudness, ne? Also gefühlt.
Ja, wahrscheinlich. Also es gibt es immer noch. Ich glaube, dass mittlerweile so bei Trap zum Beispiel natürlich die Snare an sich und die Hi-Hat an sich schon viel Dynamik besitzt. Ne? Also die wird dann halt schon so programmiert, dass das halt da schon drin ist. Oder halt eben auch nicht und voll an die Wand gefahren und du hast halt dieses Hi-Hat, die einfach völlig stiff, ohne irgendeinen Groove, einfach so stiff quantisiert in einer Lautstärke durchläuft. Das gibt's, ist natürlich auch eine Art von Trap. So, ne?
Das, ja. Ja, also das war auf jeden Fall eine mega Erfahrung trotzdem, da irgendwie so eine, es ist auch ein krasses Studio gewesen, so wo man da gesessen hat und dann die Schallplatten an der Wand hingen von Leuten, die da schon da waren, oder wenn man im Mastering-Studio war bei Tony Dorsey, bei Masterdisc war das, glaube ich, und dann hängen da so goldene Schallplatten von Jay-Z, DMX und EPMD, oder das war einfach trotzdem mega beeindruckend, als kleiner Junge da in diesen Studios zu sitzen.
Und dann habt ihr, das war so auch dann die Zeit, wo du aufgehört hast zu produzieren, oder hast du auch noch auf dem letzten Tiefland Jalil Album was gemacht, diesen Nichts ist umsonst Album?
Ja, dann habe ich doch schon noch bis 2005 kam dann eben Nichts ist umsonst, das letzte Tiefland Jalil Album, das letzte offizielle, und da habe ich schon noch produziert, und da habe ich dann eigentlich wieder auf Samples gesetzt und bin ein bisschen weg, weil ich irgendwie das mit Norman Cook Triton nicht so richtig umsetzen konnte, was ich wollte, und habe dann wieder, es gab dann diese Welle von Kanye und Jay-Z losgetreten, diese hochgepitchten Soul Samples, und auch Dipset haben das viel gemacht, und dann hat man ja auch in Genres gedickt, die dann nicht mehr so Soul und Funk waren, sondern auch irgendwie 80s Rock, oder es wurde dann alles gesampelt und auf diesen Chipmunk-Style gepitcht, und da habe ich dann auch schon einige Sachen noch gemacht, und da sind auch auf dem Nichts umsonst Album einige.
Dieser Ihr Junge, ist das von dir gewesen?
Nee, das ist von Schuster, glaube ich. Ja,
da kann ich mich auf jeden Fall an diese hochgepitchte Dinge erinnern. Ah, Helden Wein nicht, ist auch so ein hochgepitchtes Ding gewesen, ne?
Der ist auch von Schuster, genau. Ah, das ist von Schuster. Aber ihr habt da auch so ein Song da mit hochgepitcht und einer, aber auch noch, glaube ich, mit so Sample und ein bisschen Synthes von Cork Triton. Habe ich schon noch gemacht.
Das war auf jeden Fall dann ein Album, was ihr nochmal independent rausgebracht habt, ne? Also wieder über eigene Label. Leute sagen, dass es das beste Tiefland Jalil Album ist. Würde ich auch mal so unterschreiben, weil es, glaube ich, das ehrlichste ist, so, ne? Wo die Jungs irgendwie im Prinzip auch nochmal, also ihr habt ja im Prinzip drei völlig verschiedene Künstlerpräsentation mehr oder weniger auf den Alben gehabt, ne? Also von den das erste Album, das zweite Album dann sehr, sehr jiggy, das dritte Album dann irgendwie doch wieder sehr selbstreferenziell im positiven Sinne, jetzt reflektierend, eher selbstreflektierend. Und im Prinzip gibt es so drei verschiedene, jeder kann sich so seine Lieblingsband da raussuchen. wahrscheinlich kommerziell das am wenigsten erfolgreiche, aber das hat dann auch eher was mit der Zeit zu tun, weil da natürlich dann einfach, du hast es schon gesagt, Donkey E und Emule und alles Mögliche natürlich voll reingehauen haben. Du bist aber der Einzige, oder ich weiß nicht ganz genau, der noch so hart im Musikbusiness drin ist. Ist das richtig? Also ich weiß, also zumindest jetzt aktiv im Musik machen. Ne? Ich weiß, dass zum Beispiel Jalil ist ja mittlerweile irgendwie bei der Universal und macht da wichtiges strategisches Zeug. Aber sind alle nicht mehr irgendwie so im Musik machen oder Musik präsentieren unterwegs? Mhm. Schuster legt noch auf, auf jeden Fall. Aber du bist sozusagen derjenige, der da irgendwie dran geblieben ist. Wie funktioniert es, dass du da einfach, du hast schon gesagt, du bist sehr vorwärtsgewandt. Immer ist das ein Punkt, warum du da sozusagen immer noch dran bist. Und ich sehe dich ja auch jedes Wochenende und nicht nur am Wochenende, auch unter der Woche in deutschlandweit, Österreich, Schweiz, überall irgendwie auflegen. Mhm. Immer mit einem, das sind jetzt keine Oldschool-Partys, das sind alles Partys mit jungem Publikum, mit aktuellem Sound. Mhm. Wie schaffst du das? Oder was ist, wo kommt dieser Vibe her, da noch immer dran zu bleiben und das auch zu machen? So?
Also ich glaube, der erste Punkt ist natürlich eine ganz große Leidenschaft so für die Musik, für die Historie der Musik, für die Entwicklung der Musik. So das ist einfach, steht bei mir wirklich an erster Stelle irgendwie, diese Leidenschaft dafür zu haben. Und ich denke, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass ein Vorteil so für mich immer war, dass man sich so an neue Gegebenheiten schnell versucht hat anzupassen. Also das, wenn ich das jetzt sozusagen in der Retrospektive betrachte, was wir gemacht haben, dann haben wir irgendwie angefangen mit Kassetten. Dann haben Kassetten keine Rolle mehr gespielt. Also mussten wir überlegen, wie machen wir das? Wir machen halt CDs. Das wurde dann natürlich rechtlich irgendwie schwieriger. Dann haben wir so die Diamonds-CDs damals auch gemacht, wo wir irgendwie so R&B-Songs mit exklusiven Deutschrap-Parts kombiniert haben. Dann ging das Online-Ding war einfach größer, ne? Noch vor Social Media musste man irgendwie auf den großen Webseiten stattfinden und hat man versucht, da irgendwie eine Rolle zu spielen in den Magazinen wie Juice oder selbst also Backspin Juice, Bravo Hip Hop, gab es ja auch mal eine Zeit lang. Man musste irgendwie immer sich neue Gedanken machen, wie kommt man jetzt sozusagen an die Aufmerksamkeit ran, die man früher nur mit Kassetten geschafft hat. Und man musste sich eben weiterentwickeln mit der Landschaft, mit der Medienlandschaft und ist dann immer irgendwie am Ball geblieben und hat eben jede Veränderung mitgemacht. Hat dann eine Radioshow, habe ich ja auch lange Zeit gehabt, habe die dann schnell versucht, irgendwie online verfügbar zu machen, weil wir waren nur ein lokaler Radiosender in Chemnitz. Wie schaffe ich das, dass die deutschlandweit gehört werden kann? Also war ich im Prinzip der erste Rap-Podcast aus Deutschland, weil ich das sehr, sehr früh, 2006, 2007, eben als Podcast verfügbar gemacht habe. Auch irgendwie rechtlich so natürlich in so einer Grauzone. Aber man musste immer sich immer verändern, um irgendwie da am Ball zu bleiben. Und gleichzeitig natürlich dieses Interesse immer an neuer Musik, was nicht weggegangen ist bei mir. Und dadurch macht man irgendwie alle Veränderungen automatisch mit und ist immer dabei. Auch die Radiosendung, wenn man jede Woche eine Radiosendung oder alle zwei Wochen eine Radiosendung macht und neue Sachen spielen will, dann bleibt man ja automatisch irgendwie am Ball. Man hat es jetzt nie gesagt, okay, ich bin jetzt raus oder ich mache mal ein Jahr lang gar nichts. Ich glaube, dann fällt es schwer, diesen Ball wieder aufzunehmen. Ne? Also das aktuelle Musikgeschehen oder auch was im Club abläuft und so. Das war immer irgendwie ein Vorteil, habe ich so empfunden.
Wie hat sich denn die Clubszene oder das Auflegen im Club irgendwie verändert? Also klar, das Publikum ist wahrscheinlich weniger szenisch, ne? Also es ist eher so, sag ich mal, die Leute, die früher vielleicht bleiben wir mal in Chemnitz, die früher vielleicht irgendwie ins Lollipop gegangen sind.
Was ist das denn? Ist das ein Fantasieladen? Nee,
wie hieß denn dieses Ding da? Diese komische, da waren wir über Döner essen. Da war
Holiday Inn, meinst du das? Oder?
Holiday Inn, genau.
Ja,
Holiday Inn.
Ja, das gab's so.
Gegenüber von dieser Magic-Puffstraße da, die da irgendwo war.
Ja, ich weiß, was du meinst. Naja, also das hat sich schon verändert. Also man muss ja sagen, guck mal, früher ging's darum, was du für Platten hattest. Ne? Also es ging natürlich auch darum, man hat sich natürlich seinen DJ-Namen auch ein bisschen darauf aufgebaut, was man konnte, was so, dass man ein bisschen Skills hatte, dass man ein bisschen was machen konnte mit den Platten. Aber ganz wichtig war auch die Plattensammlung. Und deswegen war auch ein DJ Tomic mega erfolgreich Ende der 90er, weil er die krassesten Platten hatte und am besten noch zweimal, dass er dann auch noch Backspins mit All About the Benjamins von Puff Daddy und Co. machen konnte. Das heißt, ich hatte das extrem ausgezeichnet, was du für Platten besessen hast. Das hat sich natürlich jetzt komplett geändert. Heutzutage hat jeder alles. Das heißt, jeder kann alles spielen. Natürlich hat sich auch dann kam die Digitalisierung mit Serato, Recordbox, Traktor-System sozusagen. Man musste sich da dann natürlich auch digitalisieren und deine Plattensammlung war plötzlich natürlich irrelevant. Und heutzutage ist DJing ein different game, ne? Also es geht um andere Dinge. Man muss irgendwie, ich glaube, viele DJs, die heute anfangen, die machen sich als erstes den Kopf über ihre Instagram-Präsenz.
Also, ja, ist es tatsächlich so, dass, sage ich jetzt mal, dass das Skill-Level überhaupt nicht mehr entscheidend ist und dass es den Leuten sogar eher, so ist mein Gefühl, dass die Leute sogar eher genervt sind, wenn du jetzt irgendwie anfängst, im Club Hard Backspins zu ziehen oder so.
Naja, man muss da vielleicht unterscheiden. Das sind vielleicht so die Skills, die man jetzt aus den 90ern oder 80ern mitnimmt, so dieses klassische Scratchen, Backspins und so ein Kram. Ich glaube, die Skills der DJs ist heute ja auch dass man ganz viele Mashups und Edits machen kann, ne? Also dass man A Cappellas über andere Dinge legen kann. Es gibt Producer, die weltweit auflegen aufgrund ihrer Edits und Bootlegs und sowas, ne? Also ich glaube, das ist vielschichtiger geworden und man kann eigentlich heutzutage viel, viel kreativer sein als damals nur mit zwei Platten. Das heißt, heute ist eigentlich alles möglich. Jetzt gerade, dass man sozusagen mit Serato einfach den Songs in Stems zerlegen kann, ist der Kreativität ja eigentlich keine Grenze gesetzt. Und das ist total niedrigschwellig. Das heißt, man muss jetzt nicht irgendwie 3 Jahre erstmal Platten kaufen, bevor man das erste Mal Club auflegen kann, sondern man kann irgendwie auf einer Konsole lernen. Und jeder, also es ist so offen, dass jeder DJ sein kann. Und hat natürlich vieles verändert.
Das ist ja eher erstmal was wahrscheinlich für dich erstmal eine negative Entwicklung ist, weil du quasi dir ja irgendwie was aufgebaut hast, eine Plattensammlung, ja. DJ-Skillset, jahrelang irgendwie im Keller juggeln geübt, alles Mögliche. Und plötzlich ist das alles erstmal nicht mehr relevant. So, und dann kommt irgendjemand, der drückt auf den Sync-Button und nimmt dir deinen Job weg, in Anführungsstrichen jetzt erstmal.
Ja.
Aber das ist ja nicht so passiert. Es ist ja so, dass du weiterhin genauso viele Bookings oder vielleicht mehr Bookings hast, als du hattest vor 10, 15 Jahren. Also was ist es, was dann tatsächlich die Magie macht? So, wenn jeder das Gleiche auflegen kann.
Für mich ist es auf jeden Fall immer noch die Fähigkeit, ein Publikum lesen zu können und den richtigen Track im richtigen Moment zu spielen. Ich glaube, das macht viel, viel mehr aus als irgendwelche Technik oder technischen Fähigkeiten, die du hast. Das ist eigentlich, für mich ist Musik oder das Auflegen, ich sage das immer so, ein Dialog. Es gibt DJs, die führen einen Monolog, das heißt, die gehen da ans Pult und spielen ein Set ab, was sie immer spielen oder haben eben vorbereitetes Set. Und für mich ist in Auflegen ist immer ein Dialog. Das heißt, ich interagiere mit Menschen, die da in diesem Club sind und versuche, die Crowd zu lesen, versuche, irgendwie Sachen einzubauen und einen gewissen Vibe entstehen zu lassen, so über diesen Abend. Und das ist halt, deswegen habe ich auch nie bei irgendwelchen Battles oder so mitgemacht, wo man selbst so mal in 15 Minuten irgendwie drei Genres zusammen mixen konnte. Das hat mich nie so richtig interessiert, weil für mich war die DJ-Kunst immer das, was man eben über ein, zwei Stunden, was kann man da für ein Vibe aufbauen, wo kann man die Leute mit hinnehmen, wie tief kann man gehen oder eben auch nicht. So, das war immer so diese Reise, die mich da interessiert hat und dieser Vibe. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das ja auch das Entscheidende für das Publikum, dass die irgendwie einen guten Abend haben. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie alles spiele, was dem Publikum gefallen würde. Das kann man eben auch, man kann diesen Vibe auch erzeugen, indem man nicht jetzt irgendwie nur die Hits spielt, aber das steht für mich irgendwie an oberster Stelle, so Musik und der Dialog mit dem Publikum.
Ja, das was ja auch bei einem Produzenten irgendwie eine Geschichte ist, die ein schmaler Grat ist, ne?
Ja.
Also bist du der den Monolog führt? Ja, also bist du derjenige, der sagt, ey, das ist die Art von Musik, wie ich sie geil finde und die produziere ich jetzt. Oder bist du jemand, der eher kommerziell daran geht? Also, ne, ich meine, es ist gar nicht schlecht, aber eher das Publikum verstehend und eher sagt, okay, was ist jetzt gerade der Zahn der Zeit? Was ist irgendwie, wie kriege ich den möglichst größten gemeinsamen Nenner? Oder sagt man der kleinste gemeinsam? Ich weiß das aber nicht.
Ist der kleinste gemeinsame Nenner.
Wie kriege ich den kleinsten gemeinsamen Nenner von einer möglichst großen Gruppe von Leuten zusammen, damit dieser Track möglichst viele Leute anspricht? Ne? Das ist ja. Sind ja zwei verschiedene Herangehensweisen und ich glaube, so richtig krasse Erfolgsproduzenten, so ein Max Martin oder so aus Schweden, das sind halt Leute, die ticken halt genau so. Ne, die haben vielleicht gar keinen eigenen, oder die schaffen es, ihren eigenen Musikgeschmack extrem in den Hintergrund zu stellen. So. Oder die haben einen Musikgeschmack, der einfach total breit ist, das weiß ich nicht. Ich finde das manchmal total bewundernswert, weil ich damit total ein Problem habe. Ne? Ich versuche dann irgendwie meinen Film durchzuziehen. Ich habe jetzt auch mal probiert, so auf ein paar Partys von so privater Natur mal hier und da aufzulegen. Und dann merke ich so, wie das irgendwie, wie ich dann total genervt bin oder abgefuckt bin, wenn ich dann denke, so, ich habe mir jetzt hier vorher überlegt, das ist ein geiler Song, den müssen die Leute endlich mal checken. So, ne? Und dann lege ich da irgend so eine Kendrick Anderson Pack Nummer auf oder so. Und die Leute checken das halt nicht. Und dann stehe ich so da und bin so völlig. Was mache ich jetzt? Scheiße, was mache ich jetzt? Ganze Plan funktioniert nicht. Ah, okay, wo ist Beyoncé?
irgendwie sowas. Ich muss aber mal einhaken. Es ist bei mir nicht da. Es ist nicht so, dass ich denke, ja, ich spiele jetzt einfach, was die Leute hören wollen und mache mir
dann. Nein, das habe ich nicht gemeint. Aber die Fähigkeit sozusagen, das eigene Geschmacksempfinden. Und das, was ich gerade selber extrem geil finde, irgendwie da reinzupacken, aber gleichzeitig noch die Öffnung zu haben, in der Lage zu sein, zu verstehen, was andere Leute gerne wollen. Ja, also diese Zweitperspektive zu haben, das finde ich super schwer, also auch als beim Auflegen. Ne?
Also ich habe habe ich ein großes Problem. Ich finde sehr viel sehr gut. Das heißt, ich bin sehr schnell zu begeistern und ich feiere eigentlich auch den Sound, den ich da auflege, immer. Also es ist nicht so, dass ich da Dinge auflege, die ich sage, oh Gott, dafür, das ist alles total schlecht oder das ist zum Kotzen, was ich jetzt spielen muss. Im Gegenteil, der einzigste Punkt, der da bei mir entsteht, ist.
Außer wenn du Ugly Duckling auflegen musst.
Außer bei Ugly Duckling. Aber nee, bei mir ist es einfach so eher das Gefühl, ich habe es jetzt schon 100 Mal gespielt. Also das macht's eher schwer, schwer, ne? Weil wenn du jetzt, du kennst halt jetzt die, ich kenne jetzt Hits aus irgendwie 3 Jahrzehnten und ich habe in den 90ern schon DMX gespielt oder Gangsta's Paradise von Coolio. Obwohl in den 90ern habe ich es nicht gespielt, habe ich es scheiße gefunden. Gangsta's Paradise, heute spiele
ich
es gerne.
Sein, das könnte ich mir nicht vorstellen.
Ja. Und jetzt ist es so, jetzt spielst du das auch noch. Also das heißt, es geht eher darum, du spielst Lieder sehr, sehr oft und wenn du die jedes Wochenende spielst und hörst, dann hast du darüber natürlich so ein Empfinden von, oh, es langweilt mich ein bisschen, weil du es eben so oft hörst, aber gleichzeitig habe ich dann eben das Verständnis, okay, für mich ist es so, aber für jemand, der jetzt Gast ist, ist das was anderes. Das heißt, ich kann jetzt eben schon den Hit noch spielen, so. Ja, das ist das heißt, generell finde ich da eigentlich alles geil, was ich spiele, auch die Songs. Aber durch die Häufigkeit ist es jetzt nicht mehr so, dass man jeden Song mega innerlich feiert, wenn man den spielt.
Mhm. Ja. Und du sagst so, Publikum lesen, ich finde es total spannend. Wie macht man das denn? Also wie liest man ein Publikum?
Na, man spielt Songs und checkt die Reaktion darauf. Das heißt, man kann das halt sehen. Ne? Also man sieht an der Reaktion des Publikums, in welche Richtung man mehr gehen kann. Man kann so, ich spiele auch trotzdem, ich spiele ein bisschen Dancehall, ich kann ein bisschen Soul, Funk spielen, ich kann Hip-Hop spielen, ich kann Trap spielen, ich kann Drill spielen. Also Boom Bap oder was auch immer. Und man checkt es dann, okay, wenn jetzt Mobb Deep Shook Ones auf einmal funktioniert in dem Laden, was ich nicht gedacht hätte, dann kann ich vielleicht auch noch irgendwie ein paar andere Sachen spielen, so. Und gleichzeitig, wenn ich merke, dass Shook Ones funktioniert überhaupt nicht, aber Travis Scott und Lil Uzi und Young Dog funktionieren, dann weiß ich, kann da die Richtung mehr spielen. Oder ich kann auf einmal irgendwie, oder Afrobeat funktioniert super und der Burna Boy und Wizkid Song ist schon super angekommen, dann kann ich vielleicht auch noch Rima und Ira Star spielen oder so. Also dass man
jedes Mal, jeder Abend ist sozusagen eine Reise, eine neue. Du weißt halt nie, du weißt nicht, was also es gibt nicht dieses, okay, ich komme da heute hin und schreib mal auf dem Flyer drauf, es gibt nur, also es gab so diese Down and Dirty Sachen zum Beispiel, ne, wo ihr ja so richtige, da habt ihr ja, glaube ich, auch richtige Sets gehabt und das war wenig Freestyle, so,
sondern das war alles Freestyle.
Echt, ja?
Ja, also da haben wir uns einfach nur beschränkt auf einen Sound, nämlich den aus dem dreckigen Süden Amerikas sozusagen, aber da haben wir auch, ich glaube, den ersten Song haben wir uns ausgesucht, weil wir dazu mal ein Intro hatten, aber ansonsten haben wir eigentlich relativ Freestyle und sehr wild aufgelegt, ehrlicherweise. wir haben uns da auch überlegt, eben Sets zu machen, aber haben wir dann nie gemacht. Ja, natürlich gibt es gewisse Rahmen für Clubabende. Wenn da jetzt es gibt da auch sehr beliebt gerade die 2000er-Partys, wo man dann eben nur Sound aus den 2000ern bis jetzt oder bis 2010 spielt, je nachdem. Oder es gibt halt verschiedene Clubs, wo man weiß, okay, da ist halt eine große Dancehall- oder Afro-Community da, dann kann ich da auch da irgendwie aus dem Vollen schöpfen. Aber grundsätzlich ist es ja schon so, dass man hat die aktuellen Hits und die spielt man viel. Das muss man halt sagen. Und was dann die Zwischentöne sind dann halt wichtig, das sagt man da gerne so. Feuilleton, die Zwischentöne sind wichtig. Das heißt, vielleicht eher.
Das heißt, du hast dann schon auch so ein paar Songs, an denen kommt man dann halt nicht vorbei.
Genau.
Oder sehr schwierig zumindest, ne? Und aber was sind dann, klar, die suchst du ja gar nicht wirklich aus, sondern die sind dann sozusagen einfach da und du weißt, das funktioniert, weil dich irgendwie mittlerweile der Siebte an dem Abend mit seinem Handy in der Hand fragt, ob du jetzt endlich diesen Song spielst, dann wirst du wahrscheinlich wissen, okay, wahrscheinlich ist der jetzt einfach extrem hot und ich muss den jetzt auch mal spielen.
Naja, optimalerweise bekommt man das schon vorher mit, bevor man im Club geht, dass das ein Hit ist. Ne? Also man.
Woran merkst du das? Das interessiert die Produzenten.
Also heutzutage ist es total schwierig rauszufinden, ob ein Song erfolgreich wird. Früher konnte ich das ein bisschen besser, glaube ich, weil man irgendwie ein Album gehört hat und wusste, okay, das könnte so die nächste Single sein und das ist eigentlich so der outstanding Track aus dem Album, der könnte erfolgreich werden. Heutzutage ist es schwieriger, weil es viel, viel mehr davon abhängt von einer gewissen Viralität des Songs. Ne? Das heißt, man kann so ein bisschen erkennen an dem Sound, also aktuell, sag mal, der größte Hit im Club ist aktuell Lil Uzi Vert, Just Wanna Rock, was auf einem Jersey Club Sound basiert. Und da hatte ich schon das Gefühl, wow, weil das gerade so ein bisschen das aktuelle Trap- und Drill-Geballer sozusagen aufbricht und mehr in Richtung Jersey Club Sound geht. Und da hatte ich schon das Gefühl, das ist ein Hit. Und das ist auch einer, aber gleichzeitig gibt es ganz viele Hits, die entstehen nicht, weil der Song so krass ist, sondern weil es irgendwie einen viralen Moment in dem Song gibt, der für TikTok funktioniert. Ob das eben damals Roddy Ricch mit The Box, wo so ein Quietsch-Sound drin ist, den die Leute dann bei TikTok irgendwie genommen haben, um da ihre Videos dazu zu machen und irgendwas, das war eben funny in gewisser Weise. Und ja, ich glaube, darüber könnte man, also wenn man auf TikTok geht, kann man wahrscheinlich erkennen, warum Songs funktionieren, aber ja, so richtig kann man sie nicht voraussagen.
Das kurz nochmal, was ist der Jersey Club Sound? Was du jetzt damit.
Also Jersey Club Sound ist eigentlich so eine Art, die ist in 2000ern entstanden. Das ist so eine Mischung aus House und Hip-Hop gewesen. Die haben eigentlich so teilweise Hip-Hop-Samples genommen und haben das so ein bisschen auf eine Art Remix in so eine Richtung House gedrängt sozusagen, Abtempo. Und es hat ein vorgegebenes Drum-Pattern oder das Drum-Pattern hat sich nicht vorgegeben, das ist daraus entstanden sozusagen und dieses Drum-Pattern zieht sich durch diesen Sound und er ist eben so im Abtempo-Bereich und darüber gab es sehr viele Remixe und es gibt auch so eine Jersey-Club-Szene, die halt in New Jersey sozusagen entstanden ist und das ist eigentlich gerade so die neue Wave, würde ich mal behaupten, weil das ganz viele Artists gerade machen, auch in Deutschland mittlerweile wird oftmals auf dieses typische Jersey Club Drum Pattern zugegriffen.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Was ist aktuell so der angesagte Sound? Ich rede jetzt mal über den deutschen Club und vielleicht reden wir mal auch nur über die deutsche, den deutschen Club Sound, so, also von deutschen Artists, deutschsprachigen Club Sound. Wie weit sind wir da immer noch hinterher? Oder sind wir mittlerweile schon an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr hinterher sind, sondern eigentlich selber Trends setzen? Oder ist das eigentlich nicht wirklich der Fall?
Naja, selber Trends setzen sehe ich immer noch ein bisschen schwierig an in Deutschland.
Also okay, jetzt nicht für Amerika, dass die dann von uns abkupfern.
In Deutschland selbst. So. Ja, also in Deutschland
genau,
selbst.
Genau, aber dass man selber etwas setzt und dass das dann der Sound, unabhängig davon, was irgendwie international gerade geht.
Naja, unabhängig davon ist es, finde ich eben schwierig, weil man hat schon immer, man merkt schon immer man kennt schon eigentlich so die Vorbilder, ob das eben Frankreich war und ist oder Amerika oder UK, oder jetzt eigentlich auch Nigeria mit Afrobeat und so. Es gibt immer so die Vorreiter und das kommt halt meistens so ein bisschen aus anderen Ländern. Es gibt schon kreative Artists in Deutschland, wenn ich jetzt mal an Casper denke, so die Kombination aus Indie und Rap war schon sehr outstanding und eigenständig und so ein eigener Trend, weil viele haben danach versucht, ähnliche Alben zu machen. Ich erinnere da an Prinz P oder Shakusa, die eigentlich so ein XOXO2 machen wollten. Und das heißt, da gab es schon Trends, die sozusagen in Deutschland entstanden sind und auch irgendwie funktioniert haben, aber einen großen Teil funktioniert so, es gibt halt jetzt eben in Amerika oder UK, Nigeria oder Frankreich einen Trend und dann wird der so ein bisschen übernommen. Aber das passiert halt sofort. Also es ist jetzt nicht mehr, dass es Jahre dauert, sondern es passiert eigentlich im selben Atemzug. Wo Trill groß ist in UK und Amerika, ist es auch in Deutschland groß und Luciano macht dann auch Trill-Tracks, also auch, also das heißt, es gibt keinen Unterschied mehr und man hängt nicht mehr hinterher. Gerade die Produzenten, wie viele Produzenten sind ja irgendwie auch aus Deutschland, die auf den großen amerikanischen Alben mitproduzieren. Das heißt, da gibt's überhaupt keine Latenz mehr.
Aber die Trends kommen sozusagen immer noch aus dem Ausland.
Naja, es fühlt
nicht mehr
sich
so stark.
Es fühlt sich so an. Also verbessere mich gerne. Ich überlege ja selber, aber irgendwie fühlt sich trotzdem so an, dass es wenig sozusagen. Also Trend in Deutschland entsteht und dann international irgendwie eine Rolle spielt. Ich habe gerade Casper genannt, so als positives Beispiel, was ich auch sehr eigenständig für Deutschland empfinde, sind die Kitschkrieg-Produktionen zum Beispiel, weil die auch so ein, die hört man einfach raus. So. Die klingen anders als alle anderen Produzenten, auch im internationalen Vergleich.
Ja. Es gibt auf jeden Fall Sachen. Ich fand auch zum Beispiel die ersten Materia-Sachen, so die hatten auch ganz eigene The Crowds-Produktion.
Genau. Ne? Absolut, also, ja.
Das Ist aber alles nichts, was dann irgendwie auf dem internationalen Markt kopiert worden wäre. Also so, zumindest fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, das ist aber jetzt, klingt ja, als hätten die sich da inspirieren lassen. Wahrscheinlich ist es dann dafür auch für die Amerikaner zu unrelevant oder die ticken einfach anders. Es ist komisch, ne? Weil wir ticken ja auch so als Deutsche, dass wir irgendwie dann gucken, okay, was ist denn, wo gibt's da irgendwo was? Mhm. Und hören uns dann Sachen aus Nigeria an oder aus Frankreich oder sonst irgendwie und um dann zu gucken, oh, guck mal, das könnte cool sein, lass das mal irgendwie probieren, wie wir das eindeutschen. Und man dächte, ja, irgendwie müssen die Amis das ja genauso machen, aber irgendwie machen die das nicht.
Na, die machen das schon in Bezug, also guck mal, Afrobeat kommt irgendwie aus Nigeria oder Amapiano aus Südafrika und das sind schon Einflüsse, die jetzt in Amerika irgendwie kommen. Und genauso ist...
Aber das hat dann ja richtig lange gedauert. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die das schon hart auch wegignoriert haben, so wie wir das zum Beispiel hier übernommen haben mit der Nähe zu Frankreich, fand ich, war das in Amerika nicht so ein Thema.
Ja, das hat dann eine Weile, also ja, Frankreich war da natürlich früher, auch mit, damals hieß es ja richtig Afro-Trap, also die Mixtur aus Afro-Rhythmik und Samples und aber
Emma Steh und so.
Genau, Emma Steh war da ein großer Vorreiter und natürlich auch eben ein Vorbild für die Sachen von Bones und Ruff, die dann danach kamen mit Palmen aus Plastik. Und ja, jetzt aber in Amerika, was ich so sagen wollte, sieht man da so richtig irgendwie in den 2010ern hat sich ein Chicago Trill entwickelt. Der ist dann nach UK gewandert. Dann gab es UK Trill und in Amerika hat eigentlich keiner mehr Trill gemacht. Und dann hat aber London New York beeinflusst und ist aus London ist der Trill zurück nach New York gewandert und dann ist New York Trill entstanden und dann natürlich auch deutscher Trill oder es gibt Irish Trill, also es gibt so viele Facetten davon und das heißt, es kommen auch Einflüsse außerhalb von Amerika da rein, die dann aufgenommen werden.
Alles entscheidende Frage. Alle wollen es wissen. What's the next big thing?
Du meinst jetzt Artist-wise oder Sound-wise?
Nee, Artist, Sound-wise. Das ist ein Produzenten-Podcast. Was muss ich jetzt in meiner DAW, welche Packs muss ich mir runterladen? Was ist das Keyword? Damit ich im Sommer den Hit am Start habe.
Naja, ich glaube, du brauchst schon, gerade aktuell wirst du, das machen ja viele, das heißt, es ist jetzt nicht neu in dem Sinne, es gibt, weil es zum einen natürlich alt ist und es schon länger gibt, aber gerade ist die Wave mit Jersey Club Sound extrem. Das heißt, da wird es immer mehr geben und noch mehr kommen in diese Richtung. Darüber
sind wir BPM-technisch, was ist das alles so?
Na, ich schicke dir dann mal irgendwie einen Track oder musst dir mal Lil Uzi Just Wanna Rock, der ist eigentlich 150 BPM. Also es geht so von, es gibt aber auch so 120 bis 150, ist, kann man so dieses Pattern von Jersey Club Sound gut umsetzen. Das heißt, da ist eigentlich auch so eine BPM-Vielfalt da für diesen Sound. Aber ja, es gibt natürlich dann auch Mixe aus Jersey Club Sound und Trill Sound. Das nennt sich dann, ich glaube, Jersey Trill. Und also es stehen da immer mehr so.
Also
neue
wichtig
Genres.
Ist, dass irgendwie Jersey mit drin ist.
Das
ist
naja, das ist auch nicht. Es ist genauso noch Trill aktuell. Ne? Es gibt genauso noch Luciano macht dann den nächsten Song, der ist wieder auch Trill und das funktioniert auch. Also das kann man jetzt nicht so pauschalisieren und sagen, das ist die Formel für Erfolg. Im Gegenteil. Ich glaube, der nächste Sound, der wird gerade irgendwo kreiert und wird entstehen und dann wird es irgendwas ein was geben, was wieder komplett konträr zu allen anderen sind. Es gibt ja auch so, ist auch nicht mehr so, dass dieser eine Sound alles dominiert, sondern es ist ja alles parallel. Du kannst genauso Erfolg haben auf einer ganz anderen Wave, wenn du Drumless Loops nimmst und so Griselda-mäßig Sachen machst. Das ist genauso erfolgreich im Streaming oder hat genauso sozusagen seine Nische, wie eben, wenn man jetzt Club-Sound und Jersey Club oder Trill beachtet. Also es gibt, man kann genauso Latin machen und es ist mega erfolgreich. So und du kriegst davon nie was mit. Du entdeckst Artists, die du noch nie in deinem Leben gehört hast und die haben auf einmal 200 Millionen Streams auf ihrem YouTube-Video oder auf ihrem Song. Das heißt, es gibt so viele kleine Nischen, die man, selbst wenn man alles versucht zu hören, nicht mitbekommt und dann überrascht ist, warum das so krass erfolgreich in seiner Nische ist. Also es ist eigentlich total vielfältig und schwer zu sagen, was da aus einer Nische herausplatzt und Mainstream wird.
Tja, das war jetzt nicht so befriedigend für alle. Naja.
Oder was auch mega aktuell ist Rage Rap. Das ist basiert so ein bisschen, die Beats sind so, sag ich mal, so Lo-Fi, Synthi-Melodien, die eher billig klingen, die man wahrscheinlich verwerfen würde als Produzent, aber die haben ja so distorted Sounds und ja, Retro Synthi Sounds und ja, kann man schwer beschreiben. Ist immer, wie beschreibt man Sound, ne? Aber ja, Rage Rap ist auf jeden Fall auch was mega erfolgreich ist und den Kids gefällt.
Okay, also wisst ihr Bescheid.
Von das Rage ist jetzt Rap angesagt. Rage Rap und Jersey Club.
Rage Rap und Jersey Club, das gibst du einfach bei Splice ein, da wirst du bestimmt finden.
Ja, wahrscheinlich, ja,
und dann,
genau. Ja.
Und dann ist doch der neue Hit quasi schon fast fertig.
Nee, du brauchst noch eine passende 2000er Melodie.
Ah ja, das.
Also ne, genau. Das ist wichtig. Also,
das wollte ich dich. Das ist jetzt wird's richtig nerdiger Talk, aber das finde ich total spannend. Ich habe das mal probiert nachzuvollziehen, wie diese Wellen verlaufen. Ne? Es gibt ja so diese retrogewandte Art Musik zu samplen, nenne ich es mal, auch wenn da viel Interpolation ist, die quasi wieder gespielt wird und gar nicht. Ne? Aber das ist ja etwas, das ist ja, zieht sich ja im Prinzip durch die Musikgeschichte, seitdem es Sampler gibt, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich sogar schon vorher, weil dann hat man gecovert. So. Ja. Aber also die erste große Wave war wahrscheinlich, so die ich mitbekommen habe, es gab vorher schon nochmal eine, die hat so diesen 70er und 60er Soul-Funk gesampelt.
Also jetzt generell im Hip-Hop gesehen.
Genau, ich rede jetzt mal über diesen Hip-Hop-Kontext. Ne? Mhm. So, und das war Anfang der 90er ungefähr. Ne? Da gab es so, sag mal,
ja, auch 80er, weißt du vielleicht so schon Ende auch ein bisschen 80er.
80er-Kram.
James Brown wurde da viel gesampelt in den 80ern. Ne? So.
Okay, aber das war immer so, man hatte das Gefühl, also wenn es Anfang der 90er war, das war so Mitte, Ende der 70er, immer so 15 Jahre irgendwie zurück. Dann Anfang der 2000er hatte ich das Gefühl, als diese, ich sag mal, diese ganze Pitbull-Wave, so was da alles so drumrum kam, ne? Da hatte ich das Gefühl, wie du schon richtig gesagt hast, da hatten alle irgendwie ihre Kork-Tritons am Start und haben dann gar nicht mehr so viel gesampelt, sondern haben irgendwie auch, also es gab auch immer Samples drin, aber viel irgendwie Neues selbst gespielt. Mhm. Das heißt, da wurde mal eine Zeit lang gar nicht so sehr rückwärtsgewandt Musik gemacht. Und dann gibt's jetzt aber wieder so eine neue Generation, die dann gab's so Mitte 2015 rum, würde ich sagen, so Mitte der 10er Jahre sind das dann, genau, gab's so eine Wave, sich wieder so an diese Golden Era ranzutasten, da sozusagen wieder Sachen rauszunehmen, also die dann vorher diese 15 Jahre aus den 70ern gesampelt hatten.
Ja.
Und dann irgendwie, was weiß ich, Lunis, I Got Five On It irgendwie nochmal aufzufrischen.
Ja.
Und jetzt sind wir ja gerade aktuell dabei, wobei das ja auch schon wieder so ein fast alter Hut ist, so in diesen Anfang 2000er, 50 Cent, Jay-Z, also das, wo viel Scott Storch-mäßig am Piano entstanden ist, das sozusagen nochmal neu zu verwerten. Und da sind wir wieder ungefähr 15 Jahre zurück. Ist das was, wo man sich eigentlich drauf verlassen kann, so als Produzent oder DJ, dass man sagt, okay, jetzt haben wir jetzt 2023, ich gucke mal, was war im Jahr 2010 ungefähr relevant. Ist das jetzt die neue Wave, die kommt? Und ist das was mit Generation zu tun hat? Oder woher kommt das?
Ja, die Wave ist natürlich schon da. Hast du ja selber gesagt, schon seit vielen Jahren wird das eigentlich jetzt irgendwie gemacht. Ich glaube, das hat natürlich damit was zu tun, dass eine Melodie immer funktioniert. Also wenn man eine gewisse Melodie hatte, die schon mal erfolgreich war, ist die Chance groß, dass die nochmal erfolgreich wird. Und das haben natürlich auch die großen Labels erkannt und die Labels haben alle einen großen Katalog. Und da gibt's da, glaube ich, eine schöne Doku darüber, dass man immer mehr sozusagen auf die Sachen schaut, was man hat man im Katalog und was kann man eben vielleicht nochmal verwenden und neu machen. Man muss ja sagen, dass immer noch irgendwie ein Großteil des Streamings passiert über Backkatalog von Liedern. Also nicht der neue Sound ist sozusagen dominant im Streaming, sondern eigentlich von jedem Major-Label ist der Katalog, der Backkatalog, der größere Teil, der gestreamt wird. So. Und jetzt versucht man natürlich, neue Hits zu kreieren oder neue Songs zu kreieren, die viel gestreamt werden. Und dann schaut man halt in den Backkatalog und guckt. Also das ist jetzt mal, diesen Weg gibt's, dass die Labels sagen, ey, schau doch mal bei uns, guck doch mal, du bist bei Universal, da können wir irgendwie das clearen. Aber es gibt natürlich auch den Weg, dass jemand, ey, ich hätte Bock, Kiss Me Through the Phone von Soulja Boy nochmal neu aufzulegen. Das heißt, auch rein kreativen Gedanken zu sagen, ey, das war geil, damit bin ich groß geworden, das benutze ich nochmal. Aber das passiert halt sehr viel und wird halt öfter mit Erfolg gekrönt. Gutes Beispiel ist Luciano mit Beautiful, auch ein mega erfolgreicher Song, der dann von Sean Kingston sozusagen gesampelt wurde und
auch zugrunde liegt dem ja, glaube ich, einfach Stand By Me.
Genau. Ja.
Also das ist ja quasi auch schon eine Interpolation genau. oder Reinterpretation eines, was ist das, 50er oder so?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also es gibt ja mittlerweile auch ganz viele so Sample-Ketten, ne? Also wo man, wo AC dasselbe Sample hatte, dann Dipset dasselbe Sample hatten und jetzt auf dem Drake-Album dasselbe Sample wieder auftaucht. Also teilweise 1:1, also auch gar nicht jetzt irgendwie mega kreativ versteckt, sondern einfach nur einen Loop, den man da benutzt und der zieht sich durch Generationen und es gibt einfach so verschiedene richtig lange Sample-Ketten, die total interessant sind, zu sehen sozusagen, dass das auch heute noch irgendwie funktioniert.
Aber das funktioniert dann, also das eine ist natürlich, ja, die es ist da und die Labels denken sich, okay, das ist irgendwie easy way, ja, weil Sachen kennt man schon. Aber das ist immer so in einem bestimmten Zeitraum funktioniert. Das finde ich halt eine spannende Beobachtung, die du frage, ob du die teilst. Dass es tatsächlich immer so diese 20 bis 15 Jahre sind. Ja. Und hat das was mit der Zielgruppe zu tun, die dann irgendwie vielleicht auch, sagen wir mal, wenn die halt Mitte 20 sind, da wo sie dann irgendwie hart feiern im Club sind und ne, also sozusagen sehr interessant Geld verdienen und interessant für die Musikindustrie, weil sie eben Geld haben und weil sie irgendwie auch unterwegs sind noch und noch keine Kinder haben.
Ja.
Dass die dann zurückgerechnet, ne, dann sind die da immer so, das ist Alter von 5 bis 10, 11, 12, habe ich so das Gefühl. Dass das so die Zeit ist, die anscheinend am prägendsten musikalisch ist. Und dass da ganz viele Sachen irgendwie dann bei den Leuten ja auch funktionieren müssen. Also das funktioniert ja nicht, weil es schon mal da war, sondern weil die Leute einen emotionalen, irgendeine emotionale Verknüpfung
voll,
damit haben.
Total. Das ist so eine Verknüpfung wahrscheinlich auch mit der Kindheit oder mit der Jugend oder eine Jugend ist vielleicht schon zu spät.
Ja, das ist ja eben nicht Jugend. Jugend würde ich ja verstehen, aber es ist noch länger her. Und dann denke ich so, krass.
Das ist halt das parallel ist die Entwicklung natürlich auch in dem Club. Wenn ich jetzt, ich kann irgendwie eine 2000er-Party in einem Club spielen, wo nur 18- bis 20-Jährige sind und ich spiele da Songs und ich frage mich, warum feiern die das so krass? Woher kennen die das? Die kennen das von ihren Eltern, aus ihrer Kindheit. Das sind halt eben alte Rihanna-Songs oder auch ein Snoop-Song oder sowas. Das funktioniert da halt total krass. Und ich glaube, wir leben ja auch so ein bisschen in Krisenzeiten. Wir leben im Krieg, wir leben in einer Inflation, wir leben in schwierigeren Zeiten, als es vielleicht vor 15 Jahren war. Und natürlich auch für jeden Mensch war die Kindheit gefühlt ein bisschen einfacher. Und man hat diese Verbindung, da war noch alles schön, in Anführungszeichen. Ne? Ist ja auch irgendwie Quatsch, aber und ich glaube, diese Gefühle werden da getriggert und führen dann zum einen im Club mit diesem Sound zum Erfolg und auch bei aktueller Musikproduktion irgendwie zum Erfolg. So auf mehreren Ebenen. Was ich auch, weil das würde ich vielleicht gerade noch anfügen, weil wir über Trends gesprochen haben, was mir auch aufgefallen ist, man darf Musik oder das Musikstück ist nicht mehr statisch. Das ist nicht mehr, dieses Musikstück gibt's und so wird das bleiben und so ist das. Sondern man muss sich das vorstellen, dass die Geschwindigkeit des Songs völlig variabel geworden ist, weil es gibt, häufig sind Songs erfolgreicher, wenn sie in einer schnelleren Geschwindigkeit bei TikTok sind. Es gibt ja diese Sped-Up-Versions und mittlerweile kommen ganz viele Songs, die sozusagen auf TikTok in dieser hochgepitchten Version erfolgreich sind, noch als neue Version des Songs nochmal raus, als Sped-Up-Version oder 1,1% schneller oder, also das heißt, die Songs sind einfach viel variabler geworden oder es gibt so Remixer und Mashup-Leute, die das dann eben mit anderen Beats kombinieren und es ist viel variabler und flexibler. So, also ein Song kann auf verschiedenen Ebenen ein Hit werden. Oder durch verschiedene Faktoren, die der Song selber gar nicht beeinflusst hat. Also wie damals, ja, als Fleetwood Mac nochmal erfolgreich geworden ist, durch dieses eine TikTok-Video, so was irgendwie Song, was irgendwie mega alt ist, weiß ich, das Fleetwood Mac war 80er wahrscheinlich, ne? Oder ja. 90er? Ja.
Nee,
70er?
Ja, ja, eher so 70er sogar.
Ja, wahrscheinlich eher 70er, ja. Genau. Ja, also der Song selbst steht nicht mehr so final da und ist da unantastbar, sondern ganz normale Konsumenten der Musik verändern das und dann wird das vielleicht darüber erfolgreich. Oder genauso, wie es die Sped-Up-Versions gibt, gibt es die runtergepitchten, ich erinnere jetzt mal an DJ Screw Sound.
Ja, ja, genau. Das ist ja schon sogar eher naja. Sogar schon ein etwas älteres Phänomen.
Genau.
Aber da hast du völlig recht. Was ich halt krass finde, wenn ich jetzt mir vorstelle, in meiner Jugend, das wäre ja so, wenn du jetzt sagst, da stehen 20-Jährige und feiern Sound, der 20 Jahre alt ist, 15 Jahre alt. Ne?
Ja.
Das wäre ja so, als wären wir irgendwie mit 20 wären wir auf die 80er-Jahre-Party gegangen.
Mhm.
So, das ist ungefähr der Vergleich. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir in unserer Zeit auf 80er-Jahre-Partys gegangen sind. So, wir wollten den neuen, frischen Scheiß. Aber das ist ein totales Phänomen.
Naja, aber man muss es dann vielleicht in die Relation setzen, weil das hat natürlich was mit der Verfügbarkeit von Musik zu tun. In unserer Jugend war die Musik eigentlich nur auf digitalen oder analogen Tonträgern verfügbar. Und du musstest die haben oder hast Radio gehört oder dann später Musikfernsehen geschaut, um Musik zu konsumieren oder mitzubekommen. Und durch Streaming wurde Musik ja demokratisiert und jeder kann alles hören zu jeder Zeit. Und das hatten wir ja in unserer Jugend nicht. Das heißt, die jetzt in ihrer Jugend sind, die hatten ja schon die Möglichkeiten eben durch Streaming oder alle möglichen demokratisierenden Mittel alles zu hören irgendwie.
Okay, ja, ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Dass das vielleicht der Grund dafür ist.
Also ich habe das ja in meiner Jugend auch gemacht. Ich habe am Anfang den neuen Scheiß gehört und habe dann aber auf den Platten gelesen, okay, was ist das Sample? Das muss ich jetzt dicken und gehe auf eine Schallplattenbörse und suche dann eben nach Platten von der Average White Band, weil das in irgendeinem Grand Poobah Song gesampelt wurde. So.
Ja. Das haben wir gemacht, weil wir sozusagen Interessierte waren.
Ja.
Aber das ist ja mittlerweile ein Phänomen bei wirklich Lieschen Müller, so, die das jetzt einfach gar nicht checkt, aber trotzdem, deshalb das schon bei diesen 90er-Partys so mal krass gefunden, dass da so wirklich gerade 18-Jährige gestanden haben und so auf 90er-Partys zu irgendwelchen Dancefloor-Sachen abgegangen sind.
Ja.
Also, ich glaube, dass man da wahrscheinlich heutzutage relativ drauf warten kann, wie sich diese Welle sozusagen bewegt.
Ja.
Und dass man immer so gucken kann, 15 Jahre zurück, was war da so? Und da kann man eigentlich ganz gut stöbern, um vielleicht einen kommerziell erfolgreichen Titel zu haben, wenn man ihn dann auch gut umsetzt.
Das ist für mich zum Beispiel auch das mega Interessante daran, so lange dabei zu sein, zu sehen, wie sozusagen der Wert von einem Song aus der Vergangenheit irgendwie sich verändert und wie er wertvoller heutzutage wird und wie Songs die Zeit überstehen. Und ich stelle mir dann natürlich die Frage, was sind die Songs aus 2023, die man noch 2043 hört oder dann sampled so. Weil das ist auch so eine, das hat mal jemand gesagt, wenn heutzutage keine neuen Melodien mehr rauskommen, nur noch gesampled wird aus älteren Songs oder die Melodien von alten Songs genommen werden, was ist dann in 10 oder 20 Jahren, was nimmt man dann? So, dann dreht man sich auch mal irgendwie im Kreis wieder. Aber es ist eigentlich falsch, weil es stehen genug neue Melodien und neue Sachen, die man samplen kann. Ich finde es aber, wie gesagt, mega beeindruckend, ein Song wie Genuine Pony, wie so ein Song heutzutage, du spielst den und er fühlt sich frisch an und die Leute feiern den, ob du 16 bist oder 46, das ist gefühlt egal, jeder kennt diesen Song Und der hat eine
Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass gerade die 2000er, glaube ich, so ein...
Pony ist 90er, nur mal so.
Ja, also
dachte ich, Genuine Pony ist 90er, dachte ich. Moment.
Aber ganz, nee, ganz doch. Ende 90er muss das sein. Ja, wahrscheinlich
nee, ich,
so
ein. Nee, ich glaube. Nee, echt glaub, jetzt? Nee, ich glaube, das ist sogar 97, warte mal. Das werden wir jetzt sofort verifizieren. Das wir wollen ja keine Fake News verbreiten. 96.
Okay, krass. Ja. Gut. Aber dann stimmt
es
bei dem.
Siehst du mal, du hast die Wahrnehmung, du bist in den 90ern, warst du unterwegs. Ja. Und hast, ja. Aber die Wahrnehmung, dass der Song kann ja nicht aus den 90ern sein, weil er null nach 90er klingt. Ja. Genau, das ist der Punkt. Und das ist Timbaland.
Ja, krass, krasser Typ auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, ist, dass aber, ich glaube, so um die 2000er, und das kann auch schon Ende der 90er gewesen sein, man macht das jetzt an diesem Millennium fest und das ist eigentlich Quatsch, aber ich glaube, dass da einfach mit dem Aufkommen der digitalen Aufnahmenformate, Rechner, PC, auch das Aufkommen dieser neuen SSL-Boards und all das war halt so, und vor allen Dingen, dass viele Sachen dann aus dem Sampler kamen, dass 808s nochmal nachbearbeitet wurden. So, das ist im Prinzip so ein Soundbild. Da ist heutzutage natürlich nochmal, gibt's noch den digitalen Kompressor und das noch, und es wird noch weiterentwickelt und es schiebt alles noch ein Stückchen mehr und die Mixe sind noch krasser, weil die Boxen nochmal eine andere Wiedergabe haben. Aber grundsätzlich hast du das schwieriger, wenn er sich jetzt nicht krass an den Drum-Sounds oder Klaviersounds, nenne ich jetzt mal Synthi-Sounds, extrem aus dieser einen Maschine bedient, ja, dann hast du es viel schwieriger, das zu verifizieren, während du alle Dekaden vorher kannst du direkt daran, nur alleine, wie das gemastert ist, auch wenn du jetzt kein Musikpro bist, wirst du sofort sagen, ah ja, das ist 80er.
Das klingt
und
älter.
Ich glaube, das klingt älter so, ne? Das klingt nicht schlechter, aber es klingt für dich auf jeden Fall älter. Hm. Und ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, so spätestens ab Mitte der 2000er, die einfach auch heutzutage noch aufgelegt werden und nicht abkacken vom Sound dagegen. Also vom Low-End, einfach von der Produktion, vom Mix, vom Master. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der das alles so ein bisschen egaler macht.
Oder,
so,
langlebig, ne? Oder die Zeit langlebiger macht. Ja.
Ja, vielleicht auch die Zeit langlebiger, aber man nicht so das Gefühl hat, das ist jetzt outdated sofort. Naja. So. Ich weiß auch gar nicht, ob Trends mittlerweile durch diesen ganzen, durch den schneller werdenden Streaming-Algorithmus und so, ob Trends deswegen jetzt schneller out sind, als sie es früher waren. Ich habe das Gefühl, das ist gar nicht unbedingt so. Also, hast du das Gefühl, dass das so ist?
Ja, doch schon. Also es geht
schon
schneller.
Guck mal, wie lange sind wir auf? Seit 2000 sind wir da drauf.
Ja, also meinst du diese typischen Trap Hi-Hats, ne? Du meinst so?
Ja, so diese und der 808 Sound und die 808 Snare, die habt ihr bei der Dirty Down and Dirty aufgelegt. So, da war das noch nicht Trap, aber das ist im Prinzip das Gleiche, so, ne?
Ja, das stimmt. Natürlich gibt's so viele, also gerade so Drum Sounds sind sehr gleich geblieben. Das ist, man baut immer noch sehr viel auf 808s, aber es geht natürlich darum, ne? Wenn jetzt, was du schon gesagt hast, wenn du jetzt 90er Hip Hop Platte, gerade da kam viel aus New York und da war halt Low End Bereich gefühlt null, ne? Also da kickt nix und das klingt dann halt eben auch nach 90er und dann seitdem die 808 Einzug gehalten hat, hast du irgendwie in jedem Song, ob das Pop-Song ist, wahrscheinlich weiß ich, ob es im Rock so Einzug gehalten hat, aber in vielen Genres ist irgendwie Low-End da, ne? Also das heißt, da kackt nix ab. So. Und das war halt, klar, ab den 2000ern so ist die 808 da ein wichtiger Faktor geworden, dass es da irgendwie so ein breites Soundbild gibt.
Es gibt auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, nicht mehr so dieses, also so diese dominierende, vorherrschende, aber vielleicht doch, kann schon sein. Also wir reden jetzt mal nur über den Pop-Bereich. Ne? Ich rede jetzt nicht über die Underground-Hip-Hop, sondern so das, was im Mainstream stattfindet. So, wenn du da guckst, irgendwie die Mitte der 90er mit Eurodance, was irgendwie so über 3-4 Jahre alles beherrscht hat und dann irgendwie so völlig zersprungen ist und das war so das Uncoolste, was du machen konntest, wenn du irgendwie noch diese Eurodance-Kick irgendwo drinne hattest, die immer so nach Rummel-Techno klang. Und ich weiß nicht, wenn man den Pop anguckt, ich meine, Mitte 2015 oder so, da war irgendwie alles noch diese Tim Benskos und Andreas Buranis und all diese Popsongs mit Gitarre drinne und immer irgendwie so großem Aufbau und dann diese Explosion im Refrain und na, diese gab ja diese Parodie da
von Böhmermann?
Von Böhmermann, genau, hier mit so Tanzen, Springen,
Lachen, Tanzen, Welt oder Lachen, Tanzen, genau. Ja, irgendwie so.
Und das ist ja zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr, ne? Das ist einfach völlig weg. So diese Songs gibt's irgendwie nicht mehr und alle machen jetzt irgendwie eher so diese sehr Trap-geschwängerte Sache. Jetzt passiert da gerade schon wieder was Neues, aber wahrscheinlich im Mainstream gibt es trotzdem noch einmal das, was gerade funktioniert, wird dann auch richtig ohne Ende einmal ausgesaugt.
Ja, absolut, ja.
Und dann wird's auch wieder ausgespuckt. So, und dann ist das erstmal für 15 Jahre Tabu. Und dann?
Dann kommt's wieder, ja. Naja, es ist auch immer irgendwas erfolgreich oder dadurch, dass es eben so in Wellen kommt und dann kommt halt jemand, der macht alles genau anders. Es kommt bestimmt irgendwann jemand, der nutzt wieder keine 808s und das ist mega erfolgreich. So, also das heißt, ist ja auch dazu da, dass diese Regeln wieder gebrochen werden und auch die Regeln von heute werden wieder gebrochen und dann kommt wieder was Neues, was komplett konträr zu dem ist, was aktuell eigentlich funktioniert und bricht irgendwie einen neuen Trend oder einen neuen Sound auf. So, auch das gab's ja immer. Selbst so in dieser so Tyler the Creator, als der so mit so Odd Future kam, das klang auch alles dreckig und schlecht produziert gefühlt und so irgendwie gefühlt auch einen Schritt zurück, aber eben geil neu und so komplett die Gegenthese zu allem, was gerade aktuell ist. Und dadurch entstehen immer wieder neue Dinge, so indem man die Regeln bricht, die es eigentlich gibt.
Das ist doch ein super Schlusswort.
Ja, lass uns mehr Regeln brechen.
Lass uns die Regeln brechen.
Ja.
DJ Ron im Podcast mit mir. Im Beats und Treats Podcast, Deutschlands nerdigster Producer Podcast. Es war mir eine Ehre. Schön, dass wir uns mal wieder so ausführlich ausgetauscht haben. Nachdem wir uns auch eine Zeit lang echt lange nicht gesehen haben, seitdem ich nicht mehr in Chemnitz wohne und auch nicht mehr so viel unterwegs in den Clubs bin.
Ey, voll schön, hat mich total gefreut. Ich war ein bisschen skeptisch, als du gesagt hast, du machst einen Producer-Podcast und ich habe in meiner Laufzeit eigentlich nur 5-6 Beats produziert, die veröffentlicht worden sind.
Du hast den besten Deutschrap-Beat überhaupt produziert. Und das hat dich im Prinzip schon völlig qualifiziert dafür. Ja. Und wenn Chovy das sagt,
Dann sind das Fakten.
So,
ja, absolut. Nee, aber deswegen war ich ein bisschen skeptisch, weil ich eben nicht so viel wirklich produziert habe, aber hat mega Spaß gemacht und war schön, mit dir abzunörden.
In diesem Sinne. Wir hören uns beim nächsten Podcast mit wem auch immer. Gehabt euch wohl. Adios. Bonnie, mein Lieber. Bis dann.
Haut rein. Tschüss.